Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw, die besten Podcasts der Welt.
Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Folge von Bayer Lady, die Folge, die wir seit Anbeginn dieses Podcasts gefürchtet haben.
Wir haben ja auch sehr...
Ich bin nicht mal betrunken, also so hell gesehen. Ich habe keinen Alkohol da, aus Zeitgründen. Es ist 11.39 Uhr morgens.
Du weißt, irgendwo auf der Welt ist es 5. Also eigentlich ist das kein Grund, aber ja, ich glaube, also wir haben ja beide recht lautstark unseren Unmut auf Twitter kundgetan, wo ich immer dachte, alle, die uns irgendwie folgen und By a Lady hören, ich hoffe, die sind jetzt nicht davon angepisst, dass wir die ganze Zeit nur schreiben, ich muss es noch fertig hören, ich muss es noch fertig lesen, weil vielleicht mögen die ja Mansfield Park total gerne und sind davon nur genervt.
Wer tut das? Bitte freiwillige vor, ich möchte gerne wissen, warum. Also ich muss sagen, wenn ich eins vorneweg nehmen darf, ich mag Mansfield Park mittlerweile aus anderen Gründen nicht als zuletzt, dass ich es gelesen habe. Also das erste Mal hatte ich mehr einen Hass auf Fanny Price. Diesmal ist der Hass auf Fanny Price nicht mehr so groß, weil ich auch ein bisschen, ich habe, Britt-Marie ist ja vorhin erzählt, so zwei Essays in Defense of Fanny Price gelesen. Und da haben sie ein paar gute Argumente gebracht, warum die Figur so ist, wie sie ist. Und da kommen wir auch noch dazu. Ich mag das Buch aus anderen Gründen mittlerweile nicht. Aber ich mag es immer noch nicht und das liegt nicht nur an Fanny Price, es gibt auch andere Gründe.
Also auch ich kann eigentlich nur das wiederholen, was ich im Grunde für alle Bücher, die ich jetzt nochmal neu gelesen habe, wiederholen kann. Die Bücher, die ich nicht mochte, haben beim zweiten Lesen wirklich stark positiv zugelegt. Trotzdem ist Mansfield Park immer noch ein Buch, das ich tendenziell eher langweilig finde. Das hat andere Gründe.
Aber, du bist gestern eingeschlafen.
Ja, ich bin gestern eingeschlafen, aber es war auch 23 Uhr Eppes, das muss man dazu auch sagen. Und ich hatte 10 Stunden gearbeitet vorher, aber ja, ich habe es als Hörbuch probiert, das hast du ja diesmal auch ganz viel gemacht. Also ich habe festgestellt, für mich, wenn ich die Bücher lese, ich muss sie lesen. Es bleibt bei mir besser hängen, die Stories und auch Details und so weiter, wenn ich sie lese. Wenn ich sie höre, dann geht doch viel verschluckt. Und ich bin ja ein altes Kassettenkind. Ich bin ja mit Kassetten aufgewachsen, was irgendwo sie diesen pavlovlichen Reflex auslöst, dass wenn ich ein Hörspiel höre oder ein Hörbuch, ich tendenziell immer kurz vorm Einschlafen bin. Und wenn ich dann noch liege, was ich ja, oder irgendwie bequem sitze im Sessel oder so, wenn ich dann lese, beziehungsweise und dann höre, ja, dann schlafe ich definitiv ein. Und so ging mir das, als ich versucht habe, Mansfield Park zu hören. Deswegen habe ich es gelesen, aber ich muss auch zugeben, du warst ja jetzt großzügig und hast die Aufnahme um eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Ich habe noch nie so knapp ein Buch beendet vor der Aufnahme wie
das
dieses Buch.
Das ist eher
Buch.
So mein Ding, ja.
Also ich habe wirklich, ich habe die ganze Zeit es vor mir hergeschoben. Du hast immer schon mal zwischendurch gefragt, und wie weit bist du? Und ich so, Seite 4. Und so irgendwie so 4 Wochen später, und wie weit bist du? Immer noch Seite 4.
Ja, also, nur um dich zu ärgern.
Ich habe mich, ja, aber das war auch ganz gut, aber es hat leider nichts gebracht, denn ich habe dann in einem Anfall von, oh Gott, ich muss das jetzt endlich zu Ende lesen, Freitag angefangen und heute Morgen dann, also eigentlich vor 10, 15 Minuten, zu Ende gelesen und habe im Grunde das Buch aus der Hand gelegt und dann jetzt Studiolink angeschmissen. Also ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber vielleicht ist es auch dann noch frisch im Gedächtnis.
Ich wollte gerade sagen, aber ich meine, sowas habe ich ja auch schon, ich glaube, ich habe es bei Stolz und Vorurteil so gemacht. Ich meine, wir haben schon ein paar Mal so kürzere Zeitdinger, die auch dabei verschieben müssen, weil ich auch noch am Lesen war. Also so gesehen, Emma habe ich ja komplett quittiert, habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Ja, also dementsprechend ist es, glaube ich, okay. Aber ich muss sagen, dass ich jetzt gestern mit dem zuhören, das Hörbuch fertig geworden bin, dass ich dann so durchgehalten habe, Freitag die letzten 6 Stunden zu hören. Hm. Das war ja. Ich habe
aber ein Stück auch ist auch lang, also 6 Stunden am Stück.
Ich habe es nicht. Ich habe mal immer so diese kurze Unterbrechungen gemacht. Ich habe es auch in ein Viertel Geschwindigkeit gehört auf Englisch.
Stimmt, das hattest du. Ich höre es jetzt in 1,5er Schnelligkeit. Ich so, oh Gott.
Ja, aber es wird immer noch nicht besser, das Buch. Ja.
Also aber, wie gesagt, es wird nicht mein Lieblingsbuch von Austen. Ich muss aber sagen, und ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass ich älter bin oder reifer oder dass ich jetzt einfach auch Wert auf andere Dinge lege, wenn ich das Buch ja lese. Es ist ganz klar wirklich so, dass als ich jünger war und Austen gelesen habe und Austen für mich auch entdeckt habe, ich immer sehr fokussiert war auf die Liebesgeschichte, auf die Hauptperson. Das ist bei Stolz und Vorurteil so gewesen, das ist natürlich bei Persuasion auch der Fall gewesen, aber je älter ich werde, desto mehr drumherum finde ich auch großartig. Also es ist ja schon Sozialkritik drin, es ist sehr, sehr scharfer Humor auch drin, gerade auch zum Beispiel in Stolz und Vorurteil. Und das sind Dinge, die machen mir dann plötzlich Spaß. Und ich habe festgestellt beim Mansfield Park, dass ich den Stil von Austen genieße, also wie sie schreibt. Und das hat mir Spaß gemacht zu lesen. Aber inhaltlich fand ich es halt ein bisschen langweilig. Das hat mit anderen Dingen zu tun. Ich kann noch nicht mal behaupten, es würde nichts passieren. Es passiert eigentlich eine ganze Menge da in diesem Buch. Mm. Aber das hängt halt auch mit den Figuren zusammen. Und insgesamt hat mir Mansfield Park mehr Spaß gemacht, als ich gedacht hätte. Aber naja, es hat auch nicht geholfen, dass ich es halt so übers Knie gebrochen habe mit dem Lesen. Aber grundsätzlich ist es nicht mein Liebling. Naja, wir gucken jetzt mal, was so ja, passiert, oder?
Also es lässt sich auf jeden Fall sagen, über Mansfield Park, ich habe gerade einen Wikipedia-Artikel offen, der ist so lange, es gibt so viele Sachen über Mansfield Park. Also es ist, glaube ich, schon eines der stärksten diskutierten, in der Literaturszene diskutierten Bücher von Jane Austen.
Weil halt so viel drumherum noch ist. Ja, ja, so viele andere Themen, die noch aufgenommen werden.
Genau, also es ist halt, es geht jetzt hier eigentlich im Kern nicht unbedingt nur um Fanny und ihre Reise, die sie da begeht, ne, wie alle anderen Charakteren auch, sondern es ist auch drumherum ist ganz viel. Und ja, ich habe in diesem Buch ganz großes Problem gehabt, dass ich habe ja schon viele verschiedene Verfilmungen gesehen, es war nie mein Lieblingsbuch, wobei ich die Verfilmungen jener Verfilmung eigentlich ganz okay finde. Ich konnte mit dem Charakter nie viel anfangen, das ist ganz klar, weil Fanny komplett gegensätzlich zu dem ist, was ich jetzt auch charakterlich bin und bisher waren halt auch die Charakter von Jane Austen sehr eigenständig und das ist sie ja nicht, aber da kommen wir auch später drauf. Und was ich einfach in diesem Buch sehr schwer fand, auch beim Zuhören, ist einfach so dieses, das ist halt so alles so wie ein Grundrauschen untergegangen, so gerade die kleineren Sachen. Ich mag mich nur so an die großen Stationen des Buches erinnern, ne? Die ganze Theaterszene, den Besuch, den sie zu Hause hat. Und den habe ich auch wirklich wahrgenommen beim Hören. Der Rest, alles so drumherum, das ist einfach untergegangen, weil es einfach so, ja, es wurde einfach so langweilig, es hat sich so verschwommen in irgendwas und da finde ich halt, irgendwie hat sie nicht so richtig hingekriegt, dass sie die Leute bei der Stange hält. Also es hat halt irgendwie, es ist zu, ja, bis auf diese einzelnen Stationen ist es einfach zu sehr Grundrauschen.
Es hat so, ja, und ja, man hat auch zwischendurch so ein bisschen das Gefühl, also es gibt einen roten Faden, aber also der ist mir nicht stringent genug. Es kommt so viel drumherum und es werden Szenen auch sehr ausufernd beschrieben und ich weiß halt nicht, ob
das ist aber typisch Austen.
Diese ja, schon. Also ich meine, ich habe halt gesessen, zum Beispiel diese Theatergeschichte, ja. Yeah. Die zog sich über Kapitel, ich weiß nicht, 4 Kapitel, 5 Kapitel. Also es zog sich auf jeden Fall ewig lang. Hätte man auch in einem Kapitel eigentlich abhaken können. Und das Ding zum Beispiel war auch, und ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass ich eben heute aus einem anderen Zeitgeist heraus lese, ob das vielleicht für den zeitgenössischen Leser verständlicher war. Aber ich habe nicht verstanden, dass Theaterspielen, also dass für junge Damen es sich nicht gehört, Theater zu spielen, das war mir nicht so klar. Ich wusste, der Vater mag es nicht Und durch die Art und Weise, wie immer gesagt wird, ja, Papa wird es nicht mögen, bla bla, wird auch klar, dass da wahrscheinlich mehr dahinter steckt als nur eine allgemeine Abneigung dem Theater gegenüber. Mhm. Ja, aber dass das wirklich sowas war, was man halt nicht macht, das ist mir aus dieser ganzen Schilderung so nicht wirklich klar gewesen. Und deswegen, also hier wird ja Fanny im Grunde in dieser Szene, ich meine, ich greife da jetzt vorweg, aber in dieser Szene wird Fanny ja auch so, also sie wird ja sowieso durch das ganze Buch hinweg als so moralische Instanz auch dargestellt. Mhm. Und gerade auch in dieser Szene, also dass Fanny die Einzige ist, die sich dagegen wehrt und sogar Edmund, der ja eigentlich die zweite große moralische männliche Instanz in diesem Buch ist,
der sogar
hier draußen gerade die Welt unter, oder was ist voll laut gerade? Also aber sogar Edmund, der die zweite moralische Instanz in diesem Buch ist, selbst der bricht ja zusammen. Und ich meine, am Ende kann sie ja auch dem Ganzen nicht widerstehen, aber sie hat sich auf jeden Fall als Einzige wirklich tapfer gewehrt, ja. Und da war mir das nicht so klar, dass das eben einfach auch diese moralische Überlegenheit von Fanny darstellen soll, weil eben Theater etwas war, was man nicht macht. Und das habe ich so nicht verstanden. Und
also was ich gelesen habe, ist nicht, dass...
Sie bringen mir das Fanny öfter in diesem Buch.
Ja, ja, klar. Also ich meine, dass das fungiert, das ist klar. Aber, weil sonst wäre es nur ein graues Mäuschen. Aber ich meine, was ich gelesen habe, was gerade diese Theaterszene angeht, ist das eigentlich nicht, dass Fanny Bryce nicht eigentlich gegen Theater per se ist, sondern dass sie gegen das Stück ist. Wie heißt es? The Lovers Vows, genau. Ich kenne es auch gar nicht. Existiert das? Das ist ein richtiges Stück?
Ich vermute mal, aber ich habe es auch nicht recherchiert, ehrlich gesagt. Nachdem ich ja im Parademarsch durch das Buch durchgelesen bin, wie auch immer. Aber es ist aber Wikipedia. Klar, was für eine Art von Stück das ist. Also von wegen, also existiert. Halt so eine, ja. Ja, halt so eine typische Verwechslungs- und Intrigenkomödie zwischen Liebhabern. Das ist doch, kennen wir doch auch von Shakespeare. Also das ist ja so, also ganz, ganz typisch.
Hier steht, Lovers Vows, the play by Elizabeth Ingeborg, arguably best known for Jane Austen's Mansfield Park. It's one of least four adaptations of August von Kotzebue, das Kind der Liebe.
Okay. Ja, aber es klingt halt eine wie eine von diesen Komödien mit halt Verwechslung, Intrige etc. etc. Ja, aber ich meine, dass natürlich da ein Geschmäckle dabei ist, wenn halt ein männlicher Part und ein weiblicher Part, die offiziell eigentlich oder vielleicht auch nicht offiziell, also nicht zusammen sind, dann auf der Bühne ein Liebespaar spielen, das ist halt schon schwierig, ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte war, dass ich, als ich diese Theaterszene dann gelesen habe, die sich so ewig lange hinzog, sehr stark an Emma erinnert wurde, wo wir ja auch diese ewig lange Diskussion über Porridge hatten, wo ich auch dachte, oh.
Deswegen ist es typisch, Austen. Gerade ihre Spätwerke ist das, glaube ich, sehr typisch, dass sie diese ausrufende Szenen hatte.
Genau. Ja. Jetzt haben wir das Pferd ein bisschen von hinten aufgesattelt. Vielleicht fangen wir mal an mit ein paar Eckdaten.
Genau.
Also 1814 ist Mansfield Park publiziert worden und dann in einer zweiten Edition nochmals 1816. Und noch, also Austen war noch am Leben. Und während ihrer Lebenszeit eben. Und Austen selber hat an dem Buch zwischen 1811 und im Sommer 1813 eben geschrieben und gearbeitet.
Also die erste Ausgabe 1814 war innerhalb von 6 Monaten ausverkauft. Sorry, die von 1816 wurde auch ausverkauft. Ja, und die erste kritische Bewertung bekam sie von Richard Whately, kenne ich nicht, 1821, und die war positiv. Was hauptsächlich wieder mal gelobt wurde, war halt die gute Moral der Geschichte, was auch ehrlich gesagt ist, auch kurz, ist einfach so, wenn also man hingeht und sagt, die Moral der Geschichte von Austen ist richtig gut, da denke ich mir so, dass das Buch falsch verstanden wird, das ist einfach nicht Austen.
Ja, aber das Ganze, also das ist aber vielleicht, ich hatte einen Artikel gelesen, da stand, dieses Buch ist das deutscheste Buch von Austen, und ich so, hä? Und dann wurden aber Parallelen eben gezogen, also es gab ja in der deutschen Literatur, gibt es ja auch bestimmte Bücher, die eben als so, ja, als, also als, wie sagt man, Ich habe vergessen, wie die eigentliche Terminologie ist, aber die eben so moralische, bitte?
Biedermann, meinst du dich?
Nee. Aber die eben so moralische Figuren aufstellt.
Ja, diese Fingerzeigbücher, ich weiß, was du meinst. Ja,
ich meine noch nicht mal genau das, aber es geht, dass eben Figuren in Situationen geschmissen werden und dann eben aus diesen Situationen als moralische feste Instanz hervorgehen und dann eben als Beispiel dienen für die Leser. Also das ist ja hier auch ganz klassisch so. Und wenn von Moral gesprochen wird oder moralische Instanz, was ich ja jetzt auch schon öfter mal gesagt habe, das Buch ist halt für mich so ganz klassisch eben ein, du hast eine Figur, die aus schlechten Verhältnissen kommt, die aber aufgrund ihrer Charaktereigenschaften und ihrer Werte, die sie ja vorlebt auch oder denen sie folgt in ihrem Leben, gegen alle Widerstände am Ende eben als Sieger hervorkommt. Und ich meine, das sehen wir ja auch in diesem Buch, die Bösen werden bestraft, die Guten werden belohnt und ich hatte auch eine Parallele gelesen, also von wegen, ja, das ist also quasi so eine typische Aschenputtelfigur, da ist es ja auch so, da haben wir ja die bösen Schwestern und dann eben das ungeliebte Stiefkind, also das ist, es sind schon sehr viele Parallelen hier, aber ich meine, das sind ja auch Tropes, die es nicht nur in Aschenputtel gibt, aber die man halt von Aschenputtel vielleicht am prominentesten kennt und ja, das haben wir hier natürlich auch sehr deutlich. Also vielleicht, ich hatte dich jetzt kurz unterbrochen, hast du noch was zur Rezeption etc. zu ergänzen, oder?
Also es gab verschiedene Stimmen, manche waren positive, manche waren negativ. Susan Morgan hat 1987 Mansfield Park beschrieben als das schwierigste von Jane Austens Roman, die schwachste der Heldin, die jemals quasi in Jane Austens Roman war, quasi zeigten, die aber dann quasi in ihrer geliebten Familie endet. Also wird halt sehr oft auch als, also zuerst in der ursprünglichen Zeit, wo es rausgekommen ist, ist es, glaube ich, eher positiv angesehen worden, obwohl ich auch irgendwie gehört habe, dass ihre eigene Mutter Fanny Bryce als langweilig bezeichnet hat, zumindest in so in Richtung Mauerblümchen. Und dann umso länger dieses Buch jetzt her ist, ist halt quasi, umso kritischer wird es angeguckt. Was ich aber auch so ein bisschen auch so mitgekriegt habe, ist, es gibt halt Leute, die es sehr lieben aus den Sachen. Und es ist halt sehr atypisches Buch für Jane Austen. Also der Charakter ist atypisch, die ganze moralische Instanz ist atypisch. Wir können bisher, also das heißt jetzt eine Lizzie Bennet, das heißt eine Emma Woodhouse, das heißt, Eleanor Dashwood, die waren nie moralische Instanzen. Die hatten teilweise einen sehr großen Moralkompass. Also schon, das waren gute Figuren. Das waren, gut, ich meine, Emma ist vorher als eine Göre und wird dann erwachsen, ja. Aber sie hatten einen hohen Moralkompass, aber trotzdem waren sie nicht fehlerfrei. Und wenn du auf Fanny Bryce guckst, ist sie diese Instanz. Also sie hat schon mehr als einen Kompass, sie steht eigentlich schon für was, ne? Für ein Gewissen, was manche andere Figuren in diesem Buch halt nicht haben. Ne? Und deswegen ist das halt, das ist so ganz atypisch Jane Austen, weil Jane Austen eigentlich in der Art und Weise nicht geschrieben hat. Und ich glaube auch nicht, dass sie von der Idee überzeugt war, dass ein Mensch ein Gewissen sein sollte. Also dieses Fingerzeigding, das war, glaube ich, auch gar nicht ihrs.
Fingerzeig meine ich eigentlich weniger. Aber ja.
Ich glaube, sie hat das auch, dieses Buch auch eher so geschrieben, als dass sie es sich ausprobieren wollte und vielleicht mal gucken wollte, wie ihre Leser, wie ihre RezeptionistInnen quasi darauf reagieren. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass das nicht. Sie sieht sich nicht selbst in Fanny Bryce. Weil
also, was wir mir
von Jane Austen wissen, ist sie nicht so als Person gewesen.
Was mir ein bisschen leid tut jetzt, ist, ich würde ja da gerne, aber da müsste ich halt echt viel mehr recherchieren. Ich würde ja gerne, also ich glaube, und das sind natürlich, ich liebe das Halbwissen. Stellen wir einfach mal halbwissende Behauptung auf, kein Problem. Ich glaube ja, dass, also sie schreibt, Mansfield Park bewegt sich in einem bestimmten Genre und in einer bestimmten Entwicklung der Zeit. Und das glaube ich glaube auch wie du, dass sie da eben einem in Anführungszeichen Trend gefolgt ist oder einer Entwicklung in der Literatur, die sie ausprobiert hatten, wo sie dann vielleicht festgestellt hat, ja, ist dann vielleicht doch nicht so ihres. Aber sie geht quasi mit der Mode und bewegt sich hier in Genregrenzen, die aber untypisch für sie selbst als Autorin ist, wenn man sich das Gesamtwerk oder das bisherige Werk von ihr anschaut. Mhm. Aber ich glaube, sie ist mit diesem Buch wahrscheinlich am nächsten an den Trends ihrer Zeit dran, als mit allen anderen Büchern. Außer vielleicht noch Lady Susan, denn da war ja Briefroman, war ja auch zu dem Zeitpunkt doch schon, obwohl war ein bisschen zu spät schon, aber war auch sehr trendig, in Anführungszeichen. Mhm. Das finde ich ein bisschen schade, dass ich da jetzt nicht mehr recherchiert habe, weil ich glaube, da kann man bestimmt noch einiges rausziehen, insbesondere auch im Vergleich mit zum Beispiel auch anderen Büchern zur gleichen Zeit, die zur gleichen Zeit entstanden sind.
Ja, also ich glaube einfach, ja, es war halt auch ein Experiment, die hat das sicherlich auch einem gewissen Trend gefolgt, aber ich glaube nicht, dass sie tatsächlich halt diesen, sagen wollte, dass Fanny Bryce, dass das das Ideal einer jungen Frau ist. Also ich glaube nicht, dass das ihre Absicht war, aber ich kann mir einfach auch, also das ist jetzt sicherlich auch sehr persönlich gefärbt, ich kann mir auch Jane Austen als nicht als die Person vorstellen, die tatsächlich so eine starke Meinung gegenüber quasi anderen Menschen aufgedrückt hat und so projiziert hat. Also ich glaube, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ja auch Jane Austen quasi durch ihre Romane Dinge ausgelebt hat, die sie halt in ihrem eigenen Leben nicht haben konnte. Ne? Die Wahl selbst zu entscheiden, wo es hingeht. Sie war ja immer sehr abhängig von ihren Brüdern, weil sie nie geheiratet hat, etc. Und ja, dementsprechend, ich glaube, Mansfield Park war einfach so ein Versuch. Die Figur Fanny Bryce war ein Versuch. Also ich weiß nicht, vielleicht, wenn es euch mal interessiert, können wir ja in Form einer Bonusfolge mal über die Figur Fanny Bryce alleine sprechen. Nicht direkt jetzt gerade im Zusammenhang, weil ich glaube, wenn wir dann mit der ganzen Besprechung von Mansfield Park durch sind, auch mit einem Film, dann brauchen wir dann erstmal was anderes. Aber dass wir vielleicht die nochmal angucken, weil ich denke, an sich ist das doch eine kontroverse Figur. Also dass das Buch von so vielen Menschen nicht gemocht wird, dass die Figur Fanny Bryce von so vielen Menschen nicht gemocht wird, die sonst das Rest von Jane Austens Bücher sehr mögen, ist nicht ohne Grund. Und das ist wirklich etwas, was man hat, oder man das auch sehr gut erforscht ist und was man auch nochmal weiter vertiefen könnte. Aber vielleicht willst du mal mit dem Inhalt.
Ja, ich wollte noch gerade zwei Sachen dazu noch sagen. Nämlich das eine ist, dass also man muss ja immer vorsichtig sein, hier Werk, also Autor und Charakter gleichzustellen. Also dass da natürlich Züge auch des Autors im Werk und in den Charakteren stecken, ist klar. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Trotzdem weiß man hier zum Beispiel, dass sehr viel starke autobiografische Dinge eingeflossen sind. Sehr viel mehr, die man nachvollziehen kann tatsächlich als in anderen Werken. Weil vielleicht auch die Grundsituation von Fanny ähnlich gelagert ist wie die von Austen selber. Aber was ich noch sagen wollte, und da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, dem Fehler bin ich nämlich auch, oder dem Ganzen bin ich auch aufgelaufen, dass man, wenn es heißt, ja, Fanny Price ist die langweiligste Figur von Austen oder Fanny Price ist die irgendwie schwierigste Figur von Austen oder so, dass es da bestimmt auch Leute gibt, und so ging mir das ja auch, eine Zeit lang, die das Temperament von Fanny, also dieses sehr ergebene, sehr geduldige, sehr sich beugende verwechseln mit dem Gesamtbuch. Also, dass man sagt, so wie der Charakter von Fanny ist, so ist halt auch der Rest des Buches. Und ja, also da...
Eigentlich nicht, nein.
Genau, also da muss man gucken. Aber vielleicht, genau, wir haben ja, wie gesagt, jetzt haben wir noch mehr Pferde hintenrum aufgesagt. Mhm. Also, ich versuche mal, bisschen zusammenzufassen, worum es denn in Mansfield Park eigentlich geht. Ich meine, gut, Mansfield Park, das ist der Ort, an dem hauptsächlich sich dieses ganze Buch abspielt. Und zwar ist die Hauptfigur Fanny Price. Es ist die zweitälteste Tochter einer sehr kinderreichen Familie. Sie hat also mehrere Brüder und Schwestern. Und ihre Mutter hat noch zwei weitere Schwestern und mit diesen zwei Schwestern hat sie sich entzweit. Eine dieser beiden Schwestern hat reich geheiratet, nämlich den Herrn von Mansfield Park, ist also jetzt Lady auf Mansfield Park und am Anfang wird ein bisschen so die Familiensituation beschrieben. Die zweite Schwester ist ebenfalls eigentlich ganz gut verheiratet und eben die Mutter von Fanny, von der erwartet wurde, dass sie sich gut verheiratet, die hat eben einen Seemann geheiratet und ist sozial stark abgestiegen und ja, es ist schwierig, auch finanziell. Und dann hat sie ganz viele Kinder gekriegt. Jetzt, also es ist, ich glaube, Fanny ist es, also als Fanny dann aus dem Hause rausgeht, glaube ich, hat die Mutter 9 Kinder mittlerweile. Also alles kinderreich, arm und sozial abgestiegen. So. Und die Familie in Mansfield Park, also ihre Tante, kommt dann auf die Idee, nachdem eben Fannys Mutter gesagt hat, ja, also wir haben finanziell und überhaupt Probleme, könntet ihr irgendwas tun, um uns zu unterstützen? Dann kommt Fannys Tante eben auf die Idee, ja, wir können ja eigentlich eines der Kinder zu uns nehmen und quasi wie ein Mündel erziehen. Und die Motivation dahinter ist eigentlich weniger Liebe, was man jetzt vielleicht erwarten könnte, sondern es fühlt sich so ein bisschen an, als wollen sie damit im Grunde ihr soziales Gewissen beruhigen. So nach dem Motto, ja, dann nehmen wir ihr mal ein Kind ab. Und ich meine, für das Kind kann das ja nur gut sein, wenn es in so gute Verhältnisse kommt. Ich meine, wir können ihr ja alles bieten. Und hierarchisch, also von der Stellung her in der Gesellschaft, ist es ja nur positiv für sie. Naja, und dann kommt eben Fanny nach Mansfield Park und wächst da zusammen mit den anderen Kindern des Hauses auf. Es gibt 2 Söhne und 2 Töchter. Die beiden Töchter sind ein wenig jünger als sie. Und die beiden Söhne sind älter als sie. Es gibt Thomas und Edmund, ich hätte fast Edward gesagt, das sind die beiden Söhne, ich glaube 17 und 19 oder sowas, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, zu dem sie da hinkommt. Und die beiden Schwestern, die etwas jünger sind als sie, sie ist 7? Erinnerst du dich? Nee, also sie ist auf jeden Fall, ja, ich glaube, sie ist glaube ich, so um die 7 rum. Also ich müsste nochmal gucken. Und die beiden, wie gesagt, Schwestern sind ein wenig jünger. Und der Vater sagt von vornherein, dass es zwar wichtig ist, dass die Kinder irgendwie auch gleich aufgezogen werden, aber gleichzeitig müsse man doch auch klar machen, dass seine eigenen Kinder hierarchisch in der Gesellschaft über ihr stünden. Ja, also das dürfe man ja nicht vergessen. Das heißt, Fanny soll zwar erzogen werden wie die eigenen Kinder, aber gleichzeitig wird sie auch immer spüren, oder man lässt sie immer auch spüren, dass sie eben doch nicht so gut ist. Also nur so das Mündel, nur so zweite Hand, ja. Naja, und so kommt sie eben nach Mansfield Park und wächst dort auf mit Tom und Edmund und eben mit den 2 Schwestern, nämlich Maria und Julia. Die Namen hatte ich noch nicht genannt, oder Julia. Naja, und Maria und Julia behandeln sie, wie gesagt, eigentlich als minderwertig, ja. Also sie sind nicht bösartig, aber irgendwie beziehen sie sie auch nicht mit ein in ihre Gruppe, in ihre Spiele, etc., etc. Während Tom und Edmund, die beiden Jungs, ihr eigentlich positiver gegenüberstehen, aber der Einzige, der sich so ein bisschen um sie kümmert und wirklich so Bruderstatt annimmt und dem auch wichtig ist, was sie denkt und wie es ihr geht und wie sie sich fühlt, ist Edmund. Und die beiden entwickeln also eine sehr liebevolle, geschwisterliche Beziehung miteinander. Und in Mansfield Park selber, wie gesagt, wächst sie auf, ist aber mehr geduldet als wirklich willkommen. Und obwohl sie eigentlich eine verhältnismäßig glückliche Kindheit hat, also lässt man sie doch immer wieder wissen, dass sie eben nicht gleich ist. Und das ist dann doch was ihr so ein bisschen, ich glaube, zu schaffen macht. Naja, also das war jetzt sehr lange ausgeholt. So kommt sie nach Mansfield Park. Ja, und dann nimmt halt das Verwirrspiel seinen Lauf. Es kommen, wie es oft bei Austen ist, dann verschiedene Figuren in die Geschichte mit rein. Und zwar gibt es zum einen neben Fannys Mutter, also Entschuldigung, neben Fannys Tante, bei der sie ja lebt, auch noch Mrs. Norris, das ist ihre andere Tante. Die wiederum ist eine ziemlich harsche Frau. Also die liebt Julia und Maria sehr, aber ist überhaupt nicht interessiert an Fanny. Und das lässt sie auch wissen. Und die ist ziemlich gefühlskalt gegenüber eigentlich allen, außer eben Maria und Julia, die sie halt abgöttisch liebt und verwöhnt. Was auch dazu führt, dass die beiden Schwestern halt doch recht arrogant werden und sich eben was auf ihre Stellung und ihre Schönheit und so weiter einbilden. Und Mrs. Norris Kommentare, also das eben zu unterstützen, führen halt auch dazu, dass es nicht gerade besser wird. Naja, und Mrs. Norris mischt sich so ein bisschen in alles ein und übernimmt so ein bisschen, ja, die Haushaltsangelegenheiten und ja, die Haushaltsangelegenheiten und wie halt Mansfield Park betrieben wird. Da wiederum interessiert sich, die andere Tante, also die eigentlich Herrin von Mansfield Park, überhaupt nicht für. Das ist alles so ein bisschen, ich finde, das Bild, das hier gezeichnet wird, verrät so ein bisschen, ja, also Gleichgültigkeit einfach. Ich meine, die haben die Kohle und der Rest ist denen irgendwie egal. Und man kann niemandem außer, glaube ich, Mrs. Norris unterstellen, dass sie wirklich bösartige Charaktere sind, aber sie sind einfach ignorant. Und vielleicht ist das sogar noch viel schlimmer.
Ja, die haben also diese Angewohnheit, das zu lösen, indem sie Geld dran werfen, ne, wie man so schön sagt, ne?
Ja, und es ist auch vieles ist denen auch einfach egal. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, keine Ahnung, ist es ein liebevolles Verhältnis? Lieben sie ihre Nichte? Lieben sie ihren Neffen? Oder die eigenen Kinder? So, nein, das Gefühl hat man nicht. Also es gibt schon eine soziale Verantwortung auch gegenüber Fanny, aber so liebevolles Miteinander umgehen ist da auch nicht. Aber ich meine, das ist vielleicht auch ein Ding der Zeit. Ja, also das darf man natürlich nicht mit den Augen von heute sehen. Aber ich finde, es fällt schon sehr stark auf, gerade auch im Vergleich zwischen den eigenen Kindern eben und Fanny, die ja immer in zweiter Reihe steht.
Mhm.
Naja, also wie gesagt, wir haben dann die Situation, dass Edmund Priester werden soll. Er ist der zweite Sohn und wird wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel Geld erben, denn der erste Sohn, Tom, sauft und raucht und spielt und ja, hat Schulden und bringt sein Erbe durch. Und da bleibt Edmund nicht so wahnsinnig viel anderes übrig. Ja, aber es war ja oft so, dass die zweiten Söhne dann irgendwas werden, also Kaufmann oder irgendwie, keine Ahnung, Pfarrer. Und naja, und Edmund wird dann eben Pfarrer. Also dieser Weg ist klar vorgezeichnet für ihn. Also das wissen wir zumindest. So. Und jetzt geht die Geschichte, fängt jetzt also an, indem in die Nachbarschaft, das ist jetzt etwas länger, müsste man das erklären, aber in die Nachbarschaft ziehen also die Crawfords. Das ist ein Geschwisterpaar, Henry und Mary. Und Edmund verliebt sich in Mary, die so ein bisschen so eine Socialite ist. Also die ist charmant und ein bisschen flirtig und kann sich in Gesellschaft bewegen.
Ich lese gerade, dass sie auf Mary, auf ihre eigene Cousine Elisabeth verliebt, quasi basiert hat, weil sie halt, like Elisa, Mary plays the harp, is elegant, fashionable, adores London, laces her regular vocabulary with French phrases, is witty, loves amateur dramatics, and enchants every man she meets. And she has a disdain for clergymen. Also sie spielt die Harfe, ist elegant und fashionable, also modisch gekleidet.
Ja, und charmant und kann sich eben in der Gesellschaft bewegen und alle Männer liegen ihr zu Füßen. Genau.
Genau. Und sie hat französische Vokabeln in ihre normale Sprache rein.
Und 20.000 Pfund im Jahr. Also sie ist eigentlich eine gute Partie. Aber, und jetzt kommt nämlich der Haken, sie sagt mehrfach auch, dass sie eben reich heiraten möchte und dass sie eben auch sozial mindestens mal auf dem Niveau, auf dem sie ist, stehen bleiben will, wenn nicht aufsteigen durch eine gesellschaftlich und auch finanziell gute Heirat. Da macht sie auch überhaupt keinen Hehl draus. Und dann lässt sie auch immer wieder Kommentare fallen gegenüber eben diesem Beruf des Priesters und eben der Tatsache, dass man da natürlich erstens sozial eher absteigt, aber als aufsteigt. Also für sie wäre das ja ein Abstieg, wenn sie einen Priester heiraten würde und eben Priesterfrau werden würde. Aber natürlich auch die ganzen sozialen Verwicklungen, die damit zusammenhängen. Also man muss sich halt um seine Gemeinde kümmern und um die einzelnen Gemeindemitglieder und man muss eben jeden Sonntag beten und Gottesdienst halten und so weiter. Und sie bringt da ihre Abneigung schon, ich finde, recht deutlich zum Ausdruck, aber schwächt das Ganze natürlich immer ein bisschen ab, denn sie möchte Edmund ja auch nicht wirklich vor den Kopf stoßen. Trotzdem macht der arme Kerl sich natürlich Hoffnungen, dass er also Mary heiraten könnte, aber es ist relativ deutlich und wird auch relativ schnell klar, dass sie eben da gar kein Interesse hat und das wird am Ende dann auch ihm klar. Also sie spricht sehr deutlich aus, was sie meint und auch hier wird immer wieder gesagt, es wäre zwar ein Charakterfehler, aber es würde nicht so sein, dass sie einen schlechten Charakter hätte oder dass sie bösartig sei, sondern sie würde einfach nicht darüber nachdenken, wen sie mit den Worten, die sie dann äußert, vor den Kopf stößt. Und auch das, wie gesagt, finde ich ehrlich gesagt noch schlimmer, als wirklich bösartig zu sein. Aber sie sagt sehr vieles sehr deutlich und sehr klar, was man eigentlich auch in der Gesellschaft als Dame so nicht macht. Ja, das liegt natürlich auch damit, hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie ein sehr starker Charakter ist. der sehr deutlich eben auch weiß, wer sie ist und was sie möchte. Mhm. Und das ist ja eigentlich der Art von Charakter, den man von Austin ja kennt und an den man eher, zu dem man eher hingezogen ist. Ja. Also sie ist eigentlich das genaue Gegenteil von Fanny und trotzdem ist Fanny diejenige, der man hier mehr Sympathie entgegenbringt, weil sie halt einfach so gedankenlos ist in dem, was sie sagt und wie sie sich benimmt.
Du meinst Mary?
Mary, ja, genau.
Ich würde es jetzt nicht als gedankenlos bezeichnen. Ich glaube schon, dass
oder sie rücksichtslos?
Ja, sie hat so dieses, ne, sie hat so sehr gewohnt, in ihren Kreisen umzugehen und was der Standard in ihrem Kreisen ist, ne, dass sie eigentlich manchmal das Äußere, was halt dort als okay angesehen wird, ausblendet. Also ich glaube, sie ist schon einfach so in sich, sie ist schon ein bisschen arrogant, aber sie ist halt, eigentlich hat sie eigentlich ein gutes Herz. Eigentlich ist ja da schon was, auf was man bauen könnte. Eigentlich ist sie ja eine Heldin, aber sie ist auch eine Antagonistin, weil sie halt um es mal anders zu beschreiben, weil sie die große Verantwortung, ne, mit Macht kommt große Verantwortung, um Spider-Man zu zitieren, ne, weil sie diese Macht eigentlich falsch nutzt. Also sie hatte ihre Verantwortung, ihr Reichtum und ihre Stellung nutzt sie fürs Falsche.
Ja, aber ich finde auch innerhalb des Rahmens, der ihr gesteckt ist, fällt sie raus, weil in der Gesellschaft, in der sie sich bewegt, und da haben wir natürlich Edmund als Beispiel, der ist aber natürlich auch holier than holy, muss man ja auch schon sagen. Selbst da ist die Art und Weise, wie sie spricht und wie sie sich äußert und so deutlich und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, eigentlich ungewöhnlich und nicht innerhalb des moralischen Standards.
Sie hat ja auch keine Eltern mehr. Also ich glaube, das liegt auch ein bisschen in ihrer Situation, ne? Und der Dynamik zwischen ihrem Bruder, der ja auch sich noch viel mehr rausnimmt, ne?
Ja, ja. Ihr Bruder wiederum ist also, während sie, beide sind Socialites, kann man sagen. Also ihr Bruder ist auch jemand, der sehr gerne flirtet, der es genießt, die Frauen in sich verliebt zu machen. Und ja, der, also quasi das männliche, wie man, Social Butterfly, er ist halt die männliche Variante davon. Das Schlimme ist halt nur die männliche Variante davon. Also als Frau bist du dann die Nutte und als Mann bist du dann, ich weiß nicht. Aber das Schlimme daran ist natürlich auch, dass das in dieser Zeit natürlich auch immer so eine, also man war ja darauf aus, dann eben sich einen Mann zu angeln und den dann auch zu heiraten. Und wenn man halt gedankenlos, kopflos, wie auch immer mit den Frauen flirtet, dann erhoffen die sich natürlich auch alle irgendwie mehr. Also das ist eine sehr gefährliche Situation, ein sehr heißes Eisen, mit dem er da spielt, aber er ist sich dessen schon bewusst. Beide wiederum kommen also in die Nachbarschaft und zwar zu einem Zeitpunkt ziehen sie dorthin, zu dem Sir Thomas, also der Herr von Mansfield Park, der Onkel von Fanny, zu dem er sich nicht auf Mansfield Park befindet, denn er ist nach Antigua gereist, um dort Probleme auf seiner Plantage zu klären. Also er ist eben verwickelt in Geschäfte in den East Indies, also das ist ja auch eigentlich nichts Ungewöhnliches. Hier kommt dann auch ins Spiel etwas, worüber wir ganz kurz auch, bevor wir aufgenommen haben, gesprochen haben, nämlich die Tatsache, dass wir in einem Nebensatz erfahren, dass er Sklavenhandel betreibt. Was für die damalige Zeit eigentlich nichts Ungewöhnliches war. Und ich finde ja auch, dass diese ganze Geschichte, also weil es wird immer wieder, wenn du dir die Diskussion zum Mansfield Park anschaust, wird immer wieder gesagt, ja, und es geht um Sklavenhandel und das wird hier wirklich erwähnt und da bricht in die heile Austin-Welt realer Alltag, politische Debatte und so weiter ein und wie ist da die Stellung und so weiter. Aber ich finde ja, dass für die eigentliche Geschichte von Mansfield Park das überhaupt gar keine Rolle spielt, denn es wird nur wirklich in einem Nebensatz erwähnt, dass also der Vater von seiner Reise von Antigua wieder zurück ist und dass Fanny mit ihrem Onkel sich unterhalten hat und sie ihn gerne noch ein bisschen mehr über den Sklavenhandel befragt hätte, aber es zu dem Gespräch nicht gekommen ist. Und mehr wird darüber überhaupt nicht gesagt. Das heißt, man erfährt zwar, dass es das gibt und dass er damit wohl sein Geld verdient und reich wird, aber mehr auch nicht. Also für die eigentliche Geschichte und die Entwicklung der Geschichte hat es eigentlich überhaupt nichts, damit hat es überhaupt nichts zu tun. Ja, also das ist zumindest auch etwas, was ungewöhnlich ist für Austin, dass hier plötzlich so ein bisschen Realität mit, sehr deutliche Realität mit reinspielt. Also Sir Thomas ist in Antigua und ist eben nicht da. Und dann kommt dieses Geschwisterpaar eben, Mr. und Miss Crawford, dahin. Die beiden werden mit zu einem festen Bestandteil des, sozialen Kerns auf Mansfield Park. Das heißt, es wird sich getroffen, man geht aus, man geht spazieren. Und dann werden einem verschiedene Szenen vorgeführt, wie die Leute eben miteinander durch den Park laufen oder Tee trinken und was auch immer. Und die verschiedenen Beziehungen, die sich da eben entwickeln. Also wie gesagt, Edmund verliebt sich in Mary und Julia und Maria, also die beiden Töchter des Hauses, die buhlen um die Gunst von Henry, also dem Crawford-Bruder. Wobei das insofern ein bisschen problematisch ist, weil nämlich die eine der Geschwister, und jetzt müsste ich gucken, es war Maria, gell, genau, eigentlich ja schon verlobt ist
zu Mr. Rochefort.
Genau, mit Mr. Rochefort, also einem jungen Mann, der vielleicht die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen hat, aber doch zumindest sehr reich ist.
Aber der ist naiv und dumm, so ein bisschen, so wie...
Aber ich finde, der wird gar nicht mal so sehr als dumm beschrieben, sondern der ist halt echt, also der ist ein, das ist eine Naivität, die dir seine Jugend geschuldet ist. So habe ich das aufgefasst.
Okay.
Und er ist natürlich auch verliebt, ja.
Wird er nicht so ein bisschen auch beschrieben, als dass seine Mutter extremen Einfluss auf ihn hat?
Wer extremen Einfluss?
Seine Mutter, weil am Ende...
Ja, seine wird Mutter. Mama-Söhnchen halt. Was willst du? Das ist schon so, ja. Ist schon so. Maria sagt aber auch deutlich, dass, also auch Maria und Julia sehen es zum einen als ihre Pflicht an, natürlich auch, sich entsprechend dem Hause Mansfield, also dem, also, oder eben ihrer Familie, sich gut zu verheiraten, wie das halt so ist. Auf der anderen Seite möchten sie aber auch ihre Stellung nicht verlieren und möchten natürlich nach oben heiraten. Sie möchten sozial aufsteigen und sie möchten halt auch ein gesichertes Lebenseinkommen haben. Und als der Vater dann später Maria befragt, ob denn diese Verlobung auch wirklich ist, was sie möchte, sagt sie auch ganz deutlich ja. Obwohl wir alle wissen und auch der Leser weiß, dass Maria überhaupt gar nicht in Mr. Rochefort, ja, gell? Verliebt ist und dass sie das wirklich nur macht, um eben, ja, ihren sozialen Rang zu halten. Nichtsdestotrotz haben wir also jetzt Henry hier, der mit allen Damen flirtet und insbesondere eben mit den beiden Geschwistern. Und die beiden Geschwister sind dann auch ein bisschen eifersüchtig aufeinander und versuchen sich eben auszustechen und buhlen um die Gunst von Henry, während Henry in alle Richtungen weiter munter, fröhlich flirtet. Und dann ist auch Mr. Rochefort noch ein bisschen eifersüchtig. Also das Ganze ist ein bisschen sehr schwierig. Und Fanny sieht das alles und... Ja, mit einem, Disapproval. Also sie ist da nicht so wirklich begeistert von, aber hält sich natürlich zurück und sagt da nicht groß was. Aber sieht halt diese ganzen, Verstrickungen und es ist alles sehr, sehr schwierig. Während Edmund dem Ganzen gegenüber recht blind ist. Also der sieht es halt als harmlosen Flirt, wenn überhaupt. Aber sonst irgendwie auch nicht wirklich. Naja, und das Ganze endet dann darin, dass, also sie haben dann zwischendurch eben, setzen sie ein Theaterstück an, das sie spielen und da haben wir schon drüber gesprochen, die Diskussion eben, wer da irgendwie sich wie richtig oder falsch oder moralisch benimmt und bevor das Theaterstück dann aber aufgeführt werden kann, kehrt Sir Thomas aus Antigua zurück und plötzlich sind da irgendwie lauter fremde Leute in seinem Haus. Also die Crawfords sind irgendwie neu und auch der Verlobte der Tochter, den er ja auch nicht kennengelernt hat. Das ist alles passiert, während er in Antigua war. Also ich meine, der ist gerade mal, ich weiß nicht was, 6 Monate weg und zack, ist alles drunter und drüber. Der kommt also zurück und mit ihm kehrt wieder ein bisschen Ruhe und Zucht und Ordnung nach Mansfield Park zurück. Und Henry Crawford verlässt dann eben Mansfield Park. Maria, die Tochter des Hauses, heiratet Mr. Rushworth. So ist es. Ich habe fortgesagt, Rushworth. Und nach einiger Zeit kommt dann Crawford, also Henry, wieder zurück nach Mansfield Park und Maria und Julia sind beide nicht mehr da, denn Maria ist auf Hochzeitsreise gegangen und Julia mit ihr, wo ich noch so dachte, was? Aber gut, das war dann damals wohl so. Und Henry kommt zurück und verliebt sich Hals über Kopf in Fanny. Also am Anfang, glaube ich, flirtet er nur mit ihr, weil er das als eine Art Herausforderung sieht, weil sie sich irgendwie so gar nicht für ihn interessiert. Und während er dann also versucht, sie irgendwie rumzukriegen, verliebt er sich tatsächlich in sie, weil sie halt, also doch irgendwie so vorbildlich ist und ein herzensguter Mensch. Und ja, da wird halt natürlich nochmal dem Leser vor Augen geführt, welche tollen Eigenschaften sie halt hat. Und dann fragt er sie, also bittet er sie um ihre Hand und sie sagt aber nein, denn sie weiß ja, wie er sich gegenüber ihren Cousinen verhalten hat, also Maria und Julia, und wie er da geflirtet hat und sich moralisch eben auch nicht wirklich einwandfrei verhalten hat, und deswegen möchte sie das nicht. Und das Problem ist aber, dass dann ihr Onkel, der ja auch um die Hand von seiner Nichte gebeten wurde, dass sie ihm nur sagen kann, sie will es nicht, weil sie der Meinung ist, dass sie vom Temperament und vom Charakter her nicht zusammenpassen, aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass sie eben weiß, dass er sich moralisch nicht einwandfrei verhalten hat gegenüber den Cousinen. Das will sie aber natürlich dem Vater dieser beiden Töchter nicht erzählen, weil sie ihre Cousinen nicht in die Pfanne hauen will. Ja? Und dann steht halt für den Vater, also für den Onkel, steht sie dann einfach nur so als, ja, wie sagt man, verzogene Göre da, die halt irgendwie zu dumm ist, mit beiden Händen ihr großes Glück zu greifen. Denn Henry Crawford ist halt zwar nicht superreich, aber hat auf jeden Fall mehr Geld als sie, als die Aussteuer oder ihr Auskommen, das sie haben würde. Und auch sozial wäre sie höher gestellt. Also eigentlich ist dieser Heiratsantrag das Beste, was ihr passieren kann. Mhm. Und sie sagt nein. Und das ist natürlich dann ein großes Problem. Und Henry, dem sie auch deutlich zu verstehen gibt, dass sie eben ihn nicht heiraten will, der will das nicht akzeptieren und buhlt trotzdem weiterhin um ihre Gunst. Und den hätte ich zwischendurch zu dem Zeitpunkt auch gerne mal genommen und irgendwie so, ja, ich so, Junge, sie hat nein gesagt. Nein heißt nein. Dann geht er nämlich nochmal zu dem Onkel und versucht irgendwie, sie zu überzeugen. Und dann geht er auch nochmal zu Edmund und versucht, dass eben Edmund ein gutes Wort für ihn einlegt. Und er flirtet weiter und ja, also ja, ganz schwierig.
Und also das Ganze ist ja sowieso entstanden, als er sagt ja irgendwie eines Tages zu Mary so, hey, ich habe jetzt Bock drauf, Fanny zu verführen. Sie sagt, ja, genau. Das sowieso nicht.
Und genau. Das macht, also das ist ja, echt es ist so ein echt, Herausforderungsding. Ja,
es ist quasi nur eine Wette. Ne? Also es ist wie in so einem typischen Hollywood-Film.
Genau, es ist genau das. Er sagt ja auch selber, also sie sagt ja dann, sie hat null Interesse an dir. Und er so, ja, genau. Und dann meinte sie, ja, genau, deswegen. Also weil sie eben nicht an ihm interessiert ist, ist es für ihn jetzt eine neue Herausforderung. Und dass er sich dann während dieser Herausforderung in sie verliebt, das ist etwas, was ihn selber überrascht. Also damit hat er halt nicht gerechnet. Und ich glaube, die Gefühle ihr gegenüber, die sind auch wirklich echt. Also der ist auch wirklich verliebt. Und der hat auch wirklich für 5 Minuten, glaube ich, gedacht, dass er ein normales, wie sagt man, moralisch einwandfreies Leben führen wird. Aber naja, sie sagt dann eben nein und reist dann anschließend, oder was heißt reist, sie wird dann von Sir Thomas zu ihrer Familie geschickt, mit der sie, also zu ihrer Mutter zurück und ihrem Vater, mit dem sie irgendwie null Kontakt hatte. Also da war weder ein Interesse von Mutter und Vater da, noch ein Interesse irgendwie von ihr. Also Großbriefkorrespondenz oder irgendwas hatten die nicht. Ja. Und ich meine, die hat ihre Mutter jetzt wie lange nicht mehr gesehen? Mindestens mal 10 Jahre ungefähr.
Also, ich glaub,
10, 11 Jahre.
8, 7? Also ich habe vorhin
gelesen, sie ist 18, oder? Ja.
Ja, ich habe gelesen, sie ist mit 10 nach Metzschepark gekommen.
Mit 10, okay, dann ich dachte 7, aber dann ist sie mit 10 gekommen. Jetzt ist sie 18, also sie hat ihre Familie 8 Jahre nicht mehr gesehen. Naja, auf jeden Fall kommt sie dann nach Hause und stellt halt ganz bestürzt fest, weil sie ja eben in einem ganz anderen Umfeld aufgewachsen ist, wie klein und wie dreckig und wie schrecklich das eigentlich daheim ist. Also ein Haus voller Kinder, nicht genügend Kohle, alles total klein und laut und auch die Art und Weise, wie die Familie miteinander umgeht. Also der Vater, der halt lieber trinkt und sich für den Rest der Familie nicht interessiert, der sehr laut ist und der sehr viel schimpft. Die Mutter, die irgendwie nur ihre Söhne heiß und innig liebt, aber die Töchter irgendwie völlig vernachlässigt und die ihr total egal sind. Und auf die Art und Weise,
die auch nicht haushalten kann.
Genau, und auch die Art und Weise, wie die Töchter miteinander umgehen und wie die auch reden und so. Also es ist alles Ja, wirklich eine Welt von der Welt entfernt, in der sie aufgewachsen ist.
Du wirst gesagt, quasi das Horrorbild einer so RTL-Hartz-IV-Familie, wenn man so will.
Ja,
so ein bisschen aller die Wollnys oder wie die alle heißen, ne? Diese.
Ja,
also aber es hat doch was davon. Also ich meine, sie kann nicht umgehen mit Geld, sie ist komplett auch von sich eingenommen, sie kann sie nicht richtig haushalten, sie ist dreckig, sie sind alle nicht erzogen. Es klingt ja wirklich so ein bisschen so in dem Sinne, ne?
Ja, der einzige Lichtblick ist ihre 14-jährige Schwester, die also jetzt quasi schon am, wie sagt man, an einer Schwelle zum Erwachsenwerden steht. Und mit die wird sozusagen zur Gesellschafterin der größeren Schwester, schaut sich auch ein bisschen an ihr was ab und so weiter. Da kommt also plötzlich mit Fanny ein Vorbild in ihr Leben und sie greift es mit beiden Händen. Und am Ende, als dann Fanny eben auch wieder zurückkehrt nach Mansfield Park, nimmt sie ihre kleine Schwester mit, also die 14-jährige Schwester, um ihr da auch einfach die Möglichkeit zu geben, ja, in einem besseren Umfeld aufzuwachsen und es vielleicht aber auch natürlich als soziales Sprungbrett oder als gesellschaftliches Sprungbrett, wie ja auch Fanny das ein gesellschaftliches Sprungbrett ist oder geworden ist, zu bieten. Und die kommt dann also dann mit Fanny dahin, spielt dann aber erstmal keine größere Rolle. Und als Fanny dann zurückkehrt, werden plötzlich mehrere Dinge enthüllt. Und zwar erfahren wir zum einen, dass Maria, also eine der beiden Cousinen, die ja eigentlich verheiratet ist mit Mr. Rushworth, mit Henry durchgebrannt ist.
Aber man muss doch vorher wissen, Henry war noch mit ihr, hat Fanny besucht in Portsmouth bei ihrer Familie.
Stimmt.
Und das habe ich vielleicht jetzt nicht, war das jetzt nur im Film oder war das auch im Buch? Hat er ihr da nochmal einen Antrag gemacht?
Nee, einen Antrag nicht. Er hat nur er hat mit ihr gesprochen und versucht, sie ein bisschen so zu überzeugen, aber einen Antrag hat er nicht nochmal gemacht.
Nee,
das war im Buch nur einmal.
Okay, gut. Also das war in einer Verfilmung, gibt es da nochmal einen Antrag?
Ja, aber er kommt zumindest dorthin zu ihrer Familie, um eben nochmal deutlich zu machen, dass er immer noch in sie verliebt ist und dass er sie immer noch heiraten möchte und dass quasi ihre Familie für ihn auch kein Hinderungsgrund ist. Ja.
Und Fanny ist sogar ein bisschen schon weich gekocht. Ein bisschen.
Ja, also die Tatsache, dass er so beharrlich ist, spricht eigentlich für ihn und für seine Gefühle. Also sie hat ihn ja mehr so als flirtigen Buben kennengelernt, der da irgendwie mit alles flirtet, was nicht bei 10 auf den Bäumen ist. Und die Tatsache, dass er aber so beharrlich ist und es ihm wirklich wichtig scheint, dass sie seine Gefühle erwidert, spricht ja für ihn. Und sie denkt jetzt halt, na, vielleicht hat er sich ja doch geändert. Vielleicht geht's ja doch in die richtige Richtung. Aber sie ist immer noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Also er hätte noch ein bisschen Arbeit vor sich. Und die Familie in Mansfield Park, auch Edmund, sind davon überzeugt, dass das eigentlich die perfekte Verbindung wäre, dass sie aber einfach ihm noch nicht genug Gefühle entgegenbringt und dass er halt noch ein bisschen dran arbeiten muss. Finde ich auch eine super Einstellung. So nach dem Motto, nein, es ist nicht so, dass sie nicht will. Es ist nur so, dass sie noch nicht weiß, dass sie will.
Da müssen wir aber sowieso nochmal reden über so ein bisschen Übergrifflichkeiten von der Familie.
Und auch ja, das ist sowieso recht schwierig, ja. Na, also als sie auf jeden Fall nach Hause kommt, erfährt sie dann, dass eben ihre Cousine Maria, die ja wie gesagt eigentlich verheiratet ist, mit Henry durchgebrannt ist. Offensichtlich hat er dann also hinter ihrem Rücken, während er also geschworen hat, dass er sie liebt und unbedingt auch haben möchte, mit Maria weiter geflirtet. Und die Tatsache, dass sie dann halt miteinander durchgebrannt sind, also ich meine, das geht natürlich gar nicht. Das ist ein Riesenskandal. Und das Problem ist, es ist auch gleich öffentlich breitgetreten worden, weil die Schwiegermutter, die ihre Schwiegertochter sowieso nicht leiden konnte, das natürlich gleich schön breit in der Society gestreut hat. Damit ist also der Ruf komplett ruiniert.
Ja, also ich weiß nicht, ob das allgemein so war, dass wenn Ehebruch vollzogen wurde, dass das direkt in der Presse gelandet ist, aber in dem Fall ist es in der Presse gelandet. Und wie dann später so ein bisschen konkretisiert wurde, ist es zustande gekommen, weil halt Henry Crawford war irgendwo in Norfolk, ist er auf Maria, die jetzt verheiratet war, getroffen und die hat ihm die kalte Schulter gezeigt und das konnte er natürlich nicht akzeptieren, weil vorher hat sie ihm ja aus der Hand gefressen, mehr oder weniger, vor ihrer Hochzeit Und dann hat er deswegen mit ihr was angefangen. Eigentlich wollte er es auch gar nicht. Und das ist, da wird dann hinterher im Buch auch so ein bisschen beschrieben, so, hätte er gesagt, ich gehe jetzt da nicht hin, ich wäre jetzt nicht genau in diese Tinder-Party gewesen, hätte er gesehen, ah, okay, sie gibt mir die kalte Schulter, okay, jetzt bin ich angestachelt. Das Problem ist bei Henry Crawford ist ja, dass er zu großes Ego hat.
Ja, das und dass er aber die Schuld auch immer auf andere schiebt, wie übrigens auch dann alle anderen. Denn Mrs. Norris zum Beispiel, ihre andere Tante, die sie ja sowieso nicht ausstehen kann, die sagt dann, genauso wie übrigens auch die Schwester von Henry, also Mary, die sagen, ja, hätte doch einfach Fanny ja gesagt zu seinem Heiratsantrag, dann wäre er jetzt quasi kurz vor der Hochzeit und dann wäre das nie passiert. Aber was ist denn das bitte hier, also blame the victim, ja? Also was ist denn das bitte hier für eine Argumentation, ja? Also es geht denen gar nicht darum, dass hier einfach, also dass die einfach eine moralisch schlechte Tat begangen haben so, oder dass sie etwas gemacht haben, was man eben, also Ehebruch und Hintergehen und so weiter und Vertrauensmissbrauch und so, darum geht's denen gar nicht. Es geht ihnen eher so darum, das hätten sie alles machen können, Hauptsache es erfährt keiner.
Ja gut, das war ja Mary Crawfords Argumentation gegenüber Edmund. Also Edmund besucht sie ja später nochmal, Mary Crawford, und sie sagt, und er findet er das Schreckliche daran, dass sie sagt, das nicht das Schlimme ist der Ehebruch, sondern das Ding, also ja, nee, es war nicht gut, dass es gemacht hat, aber das Schlimmste an der ganzen Sache war, dass es an die Öffentlichkeit gelangt ist und das hat jeder jetzt Bescheid weiß. Und da ist ja dann Edmund extrem enttäuscht von ihr, moralisch.
Ja, weil halt es eben auch auf ihren Charakter ein schlechtes Licht wirft, weil er dann feststellt, es ist doch nicht der moralisch einwandfreie Charakter, ja, von dem er dachte, dass sie ist. Ja.
Genau, also das kommt drauf hin. Also ich glaube, ja, natürlich. Also ich meine, es gibt diverse Figuren, die halt sehen in Fanny die Person sehen, die halt Henry von quasi der großen Verführung namens Maria weghalten sollte. Aber ich meine, wenn man das mal zu Ende spielt, die Ehe zwischen Fanny und Henry wäre nie glücklich gewesen, weil er wäre immer gelangweilt gewesen, weil er ja auch diese Abenteuer sucht.
Ne, genau, also und er hätte auch immer hinter ihrem Rücken weiter geflirtet. Also das ist auch das, glaube ich, was die ganz genau wusste.
Der ist sexuell ambivalent, würde ich fast sagen. Ja, also ich meine, der ist für ihn ist das wohl wichtig. Also der braucht halt diese seine Conquests, seine Trophäen. Letztendlich. Ja.
Und das ist also der eine große Skandal, Maria, aber es geht noch weiter. Die andere Cousine, also die Schwester, Julia, ist mit Mr. Yates durchgebrannt. Der ist zumindest Gott sei Dank nicht verheiratet, aber sie ist durchgebrannt mit einem Mann. Also ich meine, das ist ja auch, das haben wir ja in Stolz und Vorurteil, das geht gar nicht, ja. Und ich meine, Maria ist quasi doppelt schlimm, weil die war noch verheiratet. Naja, und Julia ist jetzt eben mit Mr. Yates durchgebrannt und die kommt dann aber auch reumütig zurück und heiratet dann auch, glaube ich, Mr. Yates. Und das Ganze lässt sich dann noch etwas abbiegen und sie kann quasi in die Gesellschaft zurückkehren. Wo Maria verloren ist, hat Julia nochmal die Kurve bekommen. Aber auch das ist natürlich, geht nicht, ja. Also, also das Lustige ist nur, beide Schwestern brennen quasi gleichzeitig durch, aber Maria ist schlimmer, deswegen kommt Julia gerade noch so damit davon. Also das ist auch irgendwie, naja. Und die dritte große Enttäuschung, eben der erstgeborene Sohn, der ja eigentlich alles übernehmen sollte, der hat ein großes Saufgelage und irgendwie keine Ahnung und trinkt sich in ein Koma und ist dann eben bettlägerig und kurz vorm Tode und ja, aber er holt sich dann auch wieder und ja, das eskaliert eben alles. Ja, also die drei leiblichen Kinder, die eigentlich hätten die Stütze des Vaters sein sollten und der Stolz, die enttäuschen den Vater. Der einzige, der das nicht macht, ist eben Edmund und Fanny. Und Fanny ist halt nicht das leibliche Kind. Aber es ist halt, man sieht halt, dass hier einiges eben im Argen liegt. Naja, und Fanny kommt dann eben zurück nach Mansfield Park und steht eben ihrer Tante bei, die ja total am Boden zerstört ist und hilft und kümmert sich und was nicht alles. Und dann hat eben auch Edmund das Gespräch mit Mary, wo er eben feststellt, dass sie eben nicht die Frau ist, die er dachte. Und wo sie auch deutlich nochmal sagt, ja, hier ist es eben auch nicht nur bin ich so, sondern mir ist es eben auch wichtig, dass ich reich heirate und sozial aufsteige. Das heißt, ein Priester kommt eh nicht in Frage. Das heißt, dieses ganze Techtelmechtel wird auch aufgelöst. Naja, und dann ist Edmund eben auf Mansfield Park und pflegt sein verwundetes Herz. Und Tom, der erstgeborene Sohn, ist auch zurück auf Mansfield Park. Und der hat wohl durch seine Krankheit, von der er sich jetzt langsam erholt, gelernt, dass es Wichtigeres gibt im Leben und ist wohl, ja, hat wohl
Sinn gekommen.
Den Pfad der Tugend, genau, den Pfad der Tugend eingeschlagen. Also der hat sich ganz gut beruhigt und spielt nicht mehr und trinkt nicht mehr und so weiter. Julia, die eine Tochter, ist wie gesagt auch zurückgekehrt und jetzt mit Mr. Yates verheiratet, während Maria komplett verloren ist, also die ist abgeschrieben. Mhm. Und ja, und Fanny ist dann eben zu Hause und kümmert sich um die Tanten und alles Mögliche zusammen mit ihrer kleinen Schwester, die ja dann auch mit nach Mansfield Park gekommen ist. Mhm. Und ja, dann geht halt ein wenig Zeit in Land und alle beruhigen sich und alle pflegen irgendwie gebrochene Herzen und whatever. Na, und am Ende ist es dann so, dass Edmund feststellt, dass doch eigentlich die einzige wahre Frau, die er immer schon geliebt hat, Fanny ist. Ja, und die beiden kommen dann zusammen und heiraten und alle sind irgendwie glücklich, obwohl natürlich ja die Ausgangssituation nicht die allerbeste war, aber Fanny und Edmund führen dann eben ein schönes Leben, während er da als Priester arbeitet und ziehen dann auch später von der Pfarrei, die er ein wenig weit weg von Mansfield Park hat, nach Mansfield Park in die Pfarrei und wie gesagt führen da eben ein glückliches Leben, während die 14-jährige Schwester dann quasi Fannys Rolle auf Mansfield Park einnimmt und dort als Gesellschafterin ihrer Tante geliebt wird und auch in Kindesstadt angenommen wird und eben auch ein gutes Leben führt. Das heißt, Ende gut, alles gut.
So, jetzt müssen wir mal über die Übergriffigkeit von Edmund reden oder von allgemein von anderen Figuren gegenüber.
Also die ganze Price. Familie ist recht übergriffig. Die Frage ist halt natürlich, ja. Also sie bestimmen sehr viel und sie setzen Dinge voraus und sie fordern auch einfach Dinge ein, wo ich als Leser sage, das gibt's nicht, das macht mich wahnsinnig. Das ist das, wo du auch immer gesprochen hast von, sie ist sehr devot, sie gibt sich, ergibt sich dem Ganzen auch immer, sie macht es auch immer alles, sie folgt dem Ganzen auch immer. Da ist natürlich aber auch die Frage, wie viel davon ist einfach ganz klassisch auch Konvention der Zeit. Also man hat auf seine Eltern gehört oder auf Elternstadt und man hat das gemacht, also Widerworte hat man nicht gegeben, also das, ja.
Das ist genau das, was ich in diesen Essays gelesen habe, ne? Dass Fanny das sich nicht rausnehmen kann, dass sie widerspricht, dass sie wie eine Lizzie Bennet sagt, nee, das will ich nicht. Das kann sie sich nicht leisten, weil sie ist halt abhängig von ihrem Onkel, das ist nicht ihr Geburtsrecht, das ist einfach quasi, das hat sie eigentlich so einfach bekommen, also sie ist ja einfach da aufgenommen worden und kann auch, wie auch gezeigt wird, jederzeit zurückgeschickt werden in ein sehr schreckliches Leben. Also dementsprechend hat Fanny nicht die Möglichkeit, die Sachen sich rauszunehmen, was eine Emma, was eine Lee oder was sogar eine Lizzie sich rausnimmt gegenüber ihren Eltern. Was ich aber sehr, das finde ich, damit kann ich mit Fanny mehr leben, weil ich so ein bisschen ihren Hintergrund verstehe und dann sehe ich sie nicht mehr als so devot, deswegen hat sie mich diesmal nicht mehr so gestört. Natürlich fand es halt manchmal, ich fand es furchtbar, dass sie zum Beispiel nicht mehr sagen konnte, wenn ihr was zu viel wird. Sie wird ja auch so als
Bedienstete.
Ja, aber sie wird ja auch als so fragil bezeichnet. Ne? Sie ist halt schüchtern.
Oh,
sie ist so zerbrechlich. Sie ist aus Zucker.
Das ist ein Bild, das die Familie zeichnet. Die sagt immer, ja, und Fanny ist so kränklich und so anfällig und die kann nicht so lange laufen, aber die kann auch irgendwie, aber nur reiten macht ihr Spaß und Hüstel und ja, aber irgendwie kein Feuer im Raum anzünden, weil es zu teuer wird. Ich meine, für die kranke Gesundheit ist es ja jetzt auch nicht unbedingt das Beste, ja. Also es wird immer dieses Bild gezeichnet von dem schwächlichen der schwächlichen Dämsel in Distress, die froh sein soll, dass wir sie überhaupt unter unsere Fittiche genommen haben.
Ja,
und
genau,
es ist auch immer, es schwankt immer so hin und her zwischen sich selber auf die Schulter klopfen, weil wir mal tun ja was Gutes und tatsächlich auch echter, aber ich finde teilweise eben auch echter Zuneigung. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz schwieriges Verhältnis, weil ich glaube schon, dass die Tante und auch der Onkel tatsächlich sie lieb gewinnen, aber es gibt dann immer wieder Situationen, wo sie eben doch nur die Zweitbeste ist und irgendwie, ja, als bessere Bedienstete behandelt wird. Das ist ganz, ganz schwierig, immer dieses Hin- und Her-Schwenken. Und ich meine, ganz ehrlich, das muss für Fanny auch komisch sein, weil sie weiß nie, woran sie ist.
Ja, aber können wir mal über das Ende reden, was Edmund eigentlich letztendlich macht mit ihr, ne? Also Edmund, sie ist ja schon länger in verknallt in Edmund, aber hat sich ja irgendwie
Total,
nie,
ja.
hat
Das
sich ja
habe ich sogar
nie.
gar nicht erwähnt. Das war übrigens auch noch sehr wichtig. Sie liebt ja Edmund die ganze Zeit, während er da mit Mary sich eine Zukunft vorstellt und leidet dann immer still und leise, ja.
Genau, aber sie macht sich ja keine Hoffnung aufgrund ihres Standes. Und dann nimmt Edmund, nimmt sie ja eigentlich auch quasi erst zurecht, wenn er so merkt, so, ja, okay, ich kann mit keiner anderen Frau mehr was anfangen. Ich bin enttäuscht, weil halt die Mary Crawford, die ich selbst mir so als Ideal raufgestellt habe, mich enttäuscht hat. Und dann erst dann nimmt er, okay, ja, wer habe ich denn da? Oh, die liebe Folly, okay, die ist ganz okay, die nehme ich jetzt als Frau. Hey,
Ja, aber das
hallo?
Problem, nein, aber das ist, ich finde, das ist ganz, ganz schwierig, weil ich finde, man kann es schon so sehen, so nach dem Motto, wenn dann kein anderer mehr da ist, dann nehme ich halt die, die übrig ist. Aber ich finde, das ist nicht so, weil, also es gibt so ein paar kleinere Szenen, aber es gibt eine Szene, da spricht er darüber, dass er sich darüber freut, dass Mary und Fanny doch so freundschaftlich innig miteinander verbunden sind, denn es wären also my two, was sagt er? Most dearest ones oder so. Also die zwei Dinge, die zwei Frauen, die ihm am meisten, am engsten, am Herzen liegen, die ihm am wichtigsten sind in seinem Leben. Und das ist eben seine geliebte Schwester, weil er sieht sie ja wirklich als Schwester an und
Und
eben
umso
seine
merkwürdiger.
potenzielle Ehefrau. Ja, und
Aber das ist so voll merkwürdig. Also ich meine, das ist halt, es wirkt wirklich so wie, er würde halt quasi für sie ne, settle, ne?
naja, aber das ist aber, ich glaube, also das ist so dieser Augenöffnen-Moment, weil die Eigenschaften und moralische Festigkeit und all die Werte, die ihm wichtig sind und die er in einer potenziellen Ehefrau sehen möchte, das sind alle die Dinge, die Fanny ja verkörpert.
Aber das hatte sie schon zuvor.
Ja, aber das heißt ja, er überträgt die, also er überträgt seine Vorstellung von einer idealen Frau, von Fanny, auf eine andere Frau. Also da ist schon, ich glaube, da ist schon eine nicht, sich nicht bewusste gemachte Liebe da.
Ja, also ich sage jetzt nicht, dass er sie überhaupt nicht liebt, aber es ist halt eine wirklich merkwürdige Dynamik. Er sieht sie immer als Schwester. Er weiß auch von Anfang an, wo er dran ist. Er hätte ja immer die Möglichkeit gehabt, sie romantisch anzubändeln, aber er macht es erst, nachdem er enttäuscht ist von der besseren Version von Fanny, wo er dachte, dass es die bessere Version ist, in Form von Mary Cooper, die dann halt wirklich nicht die bessere Version ist von Fanny. Und dann erst dann irgendwann mal so, ja, okay, jetzt bist du da und ich bin ja sowieso, jetzt ist mein, es wird ja sogar gesagt, nachdem sein Herz endlich geheilt wurde von Mary Crawford, hat er dann irgendwann mal so gesagt, und nachdem Fanny auch immer mit ihm zusammen war und er ihr gesagt hat, ja auch, du bist die einzige Schwester, die ich noch habe, du bist doch die einzige, die ich, der ich vertrauen kann und so weiter. Und nachher sagt er irgendwann so, okay, ja, oh ja, ich mag dich eigentlich auch sehr. Und dann, oh, sagt Fanny, oh, hoppla, ich habe dich auch schon mein Leben lang geliebt, so, oh, so schön, jetzt heiraten wir. Also ich finde halt, ich hätte ihm halt, also ich hätte ihm halt links und rechts gescheuert. Also ich
Aber
meine,
das ist halt dieser Augenöffnen-Moment, dieses, es fällt ihm wie Schuppen von den Augen, dass eigentlich das, was er sein Leben lang gesucht hat, immer schon bei ihm war. Also es ist ja jetzt nichts, eigentlich es ist nichts Ungewöhnliches, aber natürlich ist das Ganze so ein bisschen schief. Also weil du hast halt, also gerade so dieses,
ich kann
es
ihm
hat
das
ganz
nicht
viele
verzeihen.
Züge. Ja, und es
Nee.
hat aber auch ganz viele Züge, die für mich problematisch sind. Du hast
Ja.
natürlich so dieses, diese Vaterrolle, die er einnimmt. Also er ist ja derjenige, der sich wirklich um sie kümmert und der, also die Bruderrolle, die Vaterrolle, die Autoritätsrolle im Grunde einnimmt. Also
Genau.
dieses Beschützende, das da drin steckt. Das haben wir ja auch in der Beziehung zu Colonel Brandon, wo du ja auch Probleme mit hast. Also ich habe da weniger Probleme. Ich finde, dieser beschützende Aspekt, der kann auch sehr liebevoll sein. Aber das ist natürlich schwierig, wenn die beiden halt zusammen aufgewachsen sind, wie jetzt hier in Mansfield Park. Und das ist eben das Problem, dass die eben wie Geschwister aufgewachsen sind. Das ist aber auch so witzig, weil das ist etwas, was am Anfang ja auch gleich zur Sprache gebracht wird. Dass nämlich dann, nämlich die Onkel und Tante, die diskutieren dann und dann sagt dann Tom, also Thomas, der Herr von Menzel Park, der Onkel, der sagt dann, ja, aber ich weiß nicht, wenn wir dann jetzt, also deine Nichte, wenn wir die jetzt ins Haus nehmen, ich meine, das wäre nicht das erste Mal, dass Cousinen sich ineinander verliebt hätten und das will er eigentlich nicht, ja, so. Und dann meinte dann eben die Tante, ja, aber ich meine, wenn sie zusammen aufwachsen, dann ist die Gefahr eigentlich gebannt, denn dass Cousinen sich ineinander verlieben und dann heiraten, passiert doch eigentlich nur, wenn sie quasi unabhängig voneinander aufwachsen. aufgewachsen sind, dann sehen sie sich im Erwachsenenalter und dann stellen sie fest, ah, toller Mensch, verlieben sich und zack. Aber wenn sie zusammen als Geschwister aufwachsen, dann wird das Ganze von vornherein schon abgebogen, weil sie werden sich immer nur als Geschwister sehen und niemals als potenzielle Liebende. Und ich so, wenn du wüsstest. Das ist die Diskussion, die sie ja gleich am Anfang haben. Und dass das am Ende dann eben so ausgeht, und ich meine, sie sind am Ende ja dann doch trotzdem glücklich drüber, weil sie ja dann weil es die zwei Besten in einer Gruppe von ganz vielen Schlechten waren. Aber ja, ich find's lustig, dass das am Anfang halt so diskutiert wird. Und ich glaube, das ist wird am Anfang auch so diskutiert, weil vielleicht Austin dieses Argument gesehen hat. Also ich glaube, ihr war das schon bewusst, dass das schwierig sein könnte mit dem Ausgang der Beziehung, wie sie dann am Ende eben gezeigt wird. Und was ich auch super schade finde, und da bin ich jetzt gespannt auf die Adaption, denn die habe ich das letzte Mal vor mindestens 10 Jahren gesehen, also wenn nicht noch länger her ist. Also lange ist es her, dass ich die gesehen habe. Und wir haben ja am Ende, wird im Grunde in, ich weiß nicht, 10 Absätzen oder was, wird dann eben beschrieben, was passiert, inklusive der Tatsache, dass sich ja dann Edmund bewusst wird, dass Fanny also diejenige welche ist und die beiden dann eben heiraten, zusammenkommen und alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber wir kriegen keine konkrete Szene, wir kriegen keinen Dialog, wir kriegen gar nichts. Und das ist ja was dann in der Filmadaption wirklich fehlt. Denn eine Filmadaption braucht ja dann eine schöne Szene, wo die beiden sich ihre Liebe gestehen und so. Das haben wir ja alles nicht im Buch. Und da bin ich auch gespannt. Das hat mir übrigens auch ein bisschen gefehlt, aber ich meine, das ist etwas, was ich bei Austin tendenziell immer ein bisschen problematisch finde. Das liegt halt an der Art und Weise, wie geschrieben wird. Also das war bei Stolz und Vorurteil ja auch so, dass wir in dem Sinne keine wirklich konkrete Szene gekriegt haben. Wir haben am Ende zwar diesen Spaziergang, genau, aber dann wird ja auch nur zusammengefasst im Grunde in 1-2 Paragraphen am Ende. Ja, und dann haben sie geheiratet und alles war super. So. Und ja, naja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde halt einfach die Beziehung zwischen den beiden relativ einfach problematisch. Ich finde auch die Figur von Edward Bertram auch problematisch, weil er ist sehr übergriffig gegenüber, wie Rest seiner Familie, ist er übergriffig gegenüber Fanny, auch wenn er es im Gegensatz zu seiner Familie wirklich von Herzen aus macht, weil er sie halt beschützen will. Aber er lässt ihr auch oft so wie gar keinen eigenen Spielraum. Also er ist halt auch so... Er versucht sie auch davon zu überzeugen, dass die Henry Crawford heiratet. Ne? Das ist ja auch nicht fehlerfrei. Er ist wirklich
das ist ja das, was ich gesagt habe. So nach dem Motto, es ist nicht so, dass du weißt, dass du ihn nicht willst. Mhm. Du weißt nur noch nicht, dass du ihn willst.
Er ist genauso wenig, kann er ihre Meinung respektieren mit seiner Familie. Er macht es einfach dann, die Art und Weise, wie er es tut, ist ein viel, viel sanfter, viel, viel weniger offensichtlich übergriffig, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Edmund am Ende des Tages wirklich Fanny als solches akzeptieren würde. Er akzeptiert sie als diese moralische Instanz, aber nicht als Person. Und deswegen finde ich das so, als Persönlichkeit besser gesagt, ich finde das halt so ein bisschen, er hat sich in dieses Idealbild, was halt auch Fanny verkörpert, weil sie halt in diesem Roman als moralische Instanz fungiert, in die hat er sich verliebt, hat sich nicht in die Person Fanny, die sicherlich auch ihre Fehler hat, ne? Und sie hat ja auch ihre Fehler, sie ist zum Beispiel eifersüchtig auf Mary Crawford, das kommt mehrmals zur Sprache, aber in die hat er sich nicht, und er sieht in ihr eher nur diese moralische Instanz, und er ist auch so ein bisschen belehrend, noch so ein bisschen übergriffig. Und es ist nicht, ich habe nichts dagegen, dass Helden ihre Love Interests schützen wollen. Ich habe nichts mal gegen schöne Damsel in Distress, ne? Und dann, wenn dann die Damsel den Prinzen rettet, dann ist es auch wieder gut. Dann haben wir einfach wieder Gleichheit hergestellt, ne? Aber ich finde halt, was ich wirklich bedenklich finde an dieser Beziehung, ist einfach diese Art und Weise, wie er auf sie herabblickt und erst sie eigentlich akzeptiert, als er alles andere ausgeschalten hat an Möglichkeiten. Und das ist halt etwas, wo ich so sagen muss, ich finde, ich habe Bauchweh, und ich mag Edmund als Charakter einfach nicht, weil er mag ja zwar dieser sanfte Bruder sein, der sich quasi um sie kümmert und so weiter, aber er ist am Ende des Tages kein Schneid besser, wenn es darum geht, die persönlichen Grenzen und die persönlichen Grenzen und Präferenzen von Fanny zu akzeptieren wie die Rest seiner Familie.
Aber, und jetzt kommen wir eben, ich glaube, eine ähnliche Diskussion haben wir auch schon geführt mit Colonel Brandon.
Aber Colonel Brandon war nicht so übergriffig.
Nein, aber ich sehe das ein bisschen anders. Das, was du als extreme Übergriffigkeit empfindest. Und ja, er hat übergriffige Tendenzen, das auf jeden Fall. Aber das, was du als extreme Übergriffigkeit empfindest, wird ja im Buch beschrieben als anleitende, brüderliche Herzenswärme. Also es geht wirklich darum, dass er... es geht aber auch darum, dass er seine Rolle sieht darin, sie anzuleiten und ihr zu helfen, sich richtig zu verhalten. Und das ist also quasi, er gibt ein Vorbild und er versucht, dieses Vorbild dann auch zu erklären, damit sie eben dem Ganzen folgen kann. Und das empfinde ich persönlich nicht als extrem übergriffig, denn also übergriffig wäre es, finde ich, wenn er sie zu irgendwas zwingen würde oder wenn er... wenn er sie zu was zwingt, was sie nicht will oder so.
Ja gut, aber dann ist es ja mehr aus Übergriffigkeit, dann befiehlt es ihr ja quasi.
Ich finde es halt schwierig, ich finde hier halt ganz schwierig, die Trennlinie zu ziehen, was ist übergriffig und was ist wirklich einfach so eine anleitende Funktion, die eine Autoritätsfigur im Leben von Fanny ist. Also ich meine, wie würde sich ein Vater verhalten, wie würde sich ein Bruder verhalten? Ich finde das teilweise gar nicht so schlimm, wie du das empfindest.
Guck mal nach, was übergriffig per Tuten eigentlich genau heißt.
Naja, aber also, was ich meine ist eben aber, dass, also wenn du versuchst, jemanden, das ist ja auch das, was Eltern machen, die erziehen ihre Kinder und die wollen das Beste für ihre Kinder und versuchen sie ja, dahin anzuleiten. Und im Grunde macht das Edmund auch. Also er schwankt immer hin und her zwischen der Bruderrolle und der Vaterrolle. Und ich finde, in diesen Momenten nimmt er ein bisschen die Vaterrolle ein. Es gibt ein paar Punkte im Buch, wo er tatsächlich übergriffig ist, wo ich mir, also zum Beispiel in der Diskussion mit Henry Crawford, wo er ihr eben nicht glaubt, dass sie in der Lage ist zu entscheiden, dass sie nicht möchte, wo er einfach nur glaubt, sie hat halt noch nicht genug Infos, um zu entscheiden und es wird schon alles noch kommen. Ja, aber ich glaube, da ist es tatsächlich eher eine Frage von männliche Perspektive, weibliche Perspektive.
Ja, also meinst du Zeit geschuldet? Ja, also die Synonyme für übergriffig sind aggressiv, aufdringlich, lästig, penetrant, zudringlich. Also es, nichts davon ist auf Basis des Befehlens. Ne? Also ich meine, ja, ich sag ja, ich finde, er macht es so ein bisschen... Er will es aus den richtigen Motiven machen. Er ist auch vom Charakter eigentlich ein guter Mensch. Er ist auch als Held quasi designed innerhalb des Romans. Aber ich meine, was er macht, würde er Mr. Darcy gegenüber einer Lizzie nie machen. Also das hätte er sich nie, das würde Lizzie auch nie akzeptieren.
Na, aber die Dynamik zwischen Edmund und Fanny ist ja schon eine ganz andere, weil die beiden kennen sich ja seit Jahrzehnten. Also ich meine, Darcy und Lizzy sind Fremde, die sich treffen.
Ja gut, aber trotzdem, wenn man das erklärt, so sagt, so, ja, das hat was mit seiner männlichen Rolle und männlichen Rolle im zeitlichen Kontext zu tun.
Aber was meinst du denn dann? Was würde er nie machen?
Also er würde nie... Ich glaub,
weil am Anfang ist Darcy ja kein Deut besser.
Ja, ja gut, aber als Lizzie ihm sagt, so, ey, ich heirate dich nicht, dann sagt er, okay. Also ich meine, er geht ja dann so, also schon entsetzt irgendwie so ein bisschen, wow, was kommt jetzt aus dem Nichts heraus? Das habe ich jetzt nicht erwartet, weil, ne, eigentlich wäre ich jetzt besser.
Ja, aber auch erwartet, dass sie aufgrund seiner Stellung und seines Lebens frohlocken würde. Also ich meine, da war ja auch eine gewisse Blindheit da.
Genau, Arroganz. Aber Edmund macht es halt wiederholt. Also Edmund ist halt wiederholt so ein bisschen gegenüber Fanny so dieses arme Kind kann sich das sowieso nicht wehren. Ne? Also ich meine, er läuft ja auch teilweise einfach rum und sagt so, ja Fanny, wieso sitzt denn da und so, hast du Kopfschmerzen? Geht's dir nicht gut? Warum hat denn niemand auf dich geguckt? Bla bla bla. Als könnte sie sich nicht selbst wehren. Also ich meine,
aber das sehe ich total anders, weil ich sehe das im Moment wirklich als beschützende Rolle, denn er sieht, dass sie offensichtlich nicht in der Lage ist, sich zu wehren und steht ihr bei und springt ihr bei und sagt, ja Moment mal, wie kann ich das jetzt hier in der Situation lösen, ohne quasi den Rest der Familie vor den Kopf zu stoßen und sie trotzdem aus der Situation rausziehen. Also ich sehe das eher als Hilfe und eben nicht als Bevormundung, denn sie ist ja offensichtlich nicht in der Lage, sich durchzusetzen. Also er hilft ihr in dem Moment ja. Also ja, ich sehe das eben nicht, das meine ich mit, ich sehe das nicht so, ich sehe das eben nicht so scharf in vielen Situationen wie du.
Ja, ja, ja. Kann schon sein, aber ich habe da voll Bauchweh mit der Figur. Ich habe einfach, ich finde das, ich meine auch, aber ich versuche auch mit mir so ein bisschen zu argumentieren, es ist die Zeit, aber selbst innerhalb der Zeit finde ich das irgendwie, ach.
Aber was ist denn jetzt das Problem daran, dass, also wenn das jetzt, also, ich verstehe nicht,
warum das... Doch in die Haaren wegen
ja, naja. Also ich meine, vielleicht können wir das ad acta legen, weil ich glaube, wir kommen da nicht zusammen. Ich kann verstehen, wo du herkommst, sehe aber vieles beileibe nicht ganz so scharf und harsch, wie du das tust.
Ja.
Nichtsdestotrotz finde ich ja, dass beide Figuren, sowohl Fanny als auch Edmund, super langweilig sind, was natürlich daran liegt, dass die beiden unfehlbar sind, ja. Also die, es gibt natürlich kleinere Charakterfehler wie Eifersucht oder vielleicht auch hier und da ein bisschen aufbrausend, aber im Grunde benehmen sich ja beide die ganze Zeit moralisch einwandfrei, sind irgendwie immer, also ja, also die Guten und ja, und es ist einfach langweilig. Also man braucht schon ein bisschen Pep zwischendrin. Ich meine, eine Lizzie Bennet, die ist wenigstens aufbrausend und opinionated und also das ist ja auch nicht typisch für die Zeit, ja. Und Fanny ist eigentlich die Ideale, ist eigentlich das Ideal, oder ist Fanny nicht das Ideal der Zeit und Edmund ist auch das Ideal der Zeit. Mhm. So sollten eine Dame und ein Herr dieser Zeit doch sein, oder sehe ich das falsch?
Ich habe zwar irgendwie gelesen, dass das Fanny ziemlich das Gegenteil ist, was Voltaire als normale Frau quasi angesehen hat, aber ich meine, als ideale Frau gesehen hat. Ja, es ist halt schon in dem Sinne, im klassischen Kinderbuch-Sinne, sie wird die treue Ehefrau, er ist der Ehemann, sie sind beide geerdet, sie sind anders, ihre Familie, ne, ihre Mutter, die quasi in Armut versunken ist und eine Liebeshochzeit hinter sich hatte, aber trotzdem nicht glücklich ist, ne, ihr Mann ist ja ein saufender weiß Gott was, ne?
Militärmensch, ja.
Ja, genau, ne, und mit Lady Bertram, ja, die ist kalt und besser gesagt, die hat ja sowieso, die hat keine richtige Empathie und sie sind besser als ihr Umfeld, aber...
Also, was ich meine ist halt, du kriegst ja hier verschiedene Schicksale aufgetischt, die sich eben alle in bestimmten Situationen falsch verhalten haben. Und
nur die
im
beiden
Gegensatz
nicht.
Dazu haben sich ja Edmund und Fanny immer richtig verhalten.
Die zwei moralischen Instanzen finden
richtig.
Sich.
Und deswegen werden sie am Ende auch belohnt. Also du hast halt die Mutter, die eigentlich aus gutem Hause kommt und alles Gute auf ihrem Lebensweg mitbekommen hat, die sich dann aber aufgrund von Trotz und von Verliebtheit eben für einen Mann unter ihrer Stellung entscheidet und dann eben total verarmt und versumpft, ja, und ihren Kindern auch irgendwie nichts mit auf den Weg geben kann. Und dann hast du, das heißt, hier stellt sich eine Frau gegen die Gesellschaft, gegen ihren Stand und verliert. Dann hast du eben auch die Tante und der Onkel und auch Mrs. Norris, das sind alles Beispiele dafür, die haben zwar das Geld und die Stellung, sind aber im Grunde kaltschnäuzig und haben es nicht geschafft, ihre Kinder so zu erziehen, dass sie eben keine skandalösen, gescheiterten Existenzen am Ende sind. Ich meine, am Ende haben wir noch relativ, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber wir haben noch relativ viele Abschnitte darüber, wie dann der Vater eben mit sich selber diskutiert, also der Onkel mit sich selber darüber diskutiert, was er denn für Fehler in der Kindererziehung gemacht hat, dass eben sein Erstgeborener und seine zwei Töchter so völlig abstürzen und eben also die eine brennt durch und die andere ist verheiratet und ihren Mann und brennt durch.
Man müsste vielleicht auch sagen, Julia brennt durch, weil sie hinterher sieht, dass was Maria gemacht hat und sie das als einzige Möglichkeit ihrer eigenen Liberation sieht, weil sie genau wusste, was das für eine Konsequenz haben wird. Da Maria
ja, aber ich meine, also er hat aber trotzdem ja in seiner Erziehung offensichtlich versagt. Und also
ja, aber auch dahinsichtlich, dass sie sich nicht mitteilen konnten. Ne? Also
genau, das sagt er ja auch ganz deutlich. Er hätte einen Fehler darin begangen, immer so kalt gegenüber seinen Töchtern zu sein, sodass die das Gefühl hatten, sie hätten sich ihm gegenüber nicht öffnen können, sodass er, als es darum ging, dann darüber zu entscheiden, ob denn jetzt zum Beispiel Maria heiratet oder nicht, den richtigen Mann auch heiratet oder nicht, dass sie ihm gegenüber nicht ehrlich war und das dann dazu geführt hat, dass das Ganze gescheitert ist. Also er macht sich da auch schon Vorwürfe. Und ich finde, das kann er auch zurecht machen. Übrigens auch die Mutter, die natürlich so völlig uninteressiert irgendwie ist. Mhm. Und nur irgendwie, der ist ja nur wichtig, was passiert, also was ist mit den Angestellten denn auf Mansfield Park und ihr Mops. Also mehr interessiert sie ja nicht. Die Kinder sind ja alle irgendwie scheißegal. Mhm. Und also du hast hier eben Figuren, die in der einen oder in einer anderen Situation eben falsch gehandelt haben und am Ende dafür die Konsequenzen zahlen müssen. Und bei den einen sind die Konsequenzen ein bisschen bitterer und bei dem anderen eben nicht. Mhm. Aber die einzigen, die sich halt immer richtig verhalten haben in jeglichen Situationen und auch überhaupt, sind halt Edmund und Fanny. Und die werden dafür am Ende belohnt. Also das ist schon ganz deutlich.
Da. Ja, ganz klar. Aber ja. Also ist es, wie gesagt, so ein Moralaufzeig, wenn du dich gut und richtig verhältst, durchgehend, oder hat Jane Austen damit gespielt, dass sie sagt, okay, ich probiere es mal aus, wie ist das, und das kam mir gar nicht gut an, also dann zumindest ihre eigene Schwester habe ich gelesen, Cassandra hat ihr gesagt, sie hätte findet, dass Fanny eigentlich Henry Crawford heiraten musste, ja, es ist wirklich, ich weiß nicht, Cassandra Austen fand, dass Fanny Henry Crawford hätte heiraten müssen.
Ah, okay.
Die war nicht zufrieden am Ende.
Aber das hätte mich ja total irritiert.
Ja, aber es ist halt echt so. Ah, ich weiß nicht. Ja, also die moralischen Instanzen werden glücklich. Happily ever after. Aber ich meine, es ist halt, dieser ganze Roman ist halt so.
Na, es ist halt ein Paradebeispiel.
Es ist ein Paradebeispiel,
also es wird ein Exempel statuiert.
Aber es funktioniert nicht zu Zufriedenheit. Also ich kann mit keiner dieser Figuren mitfühlen, auch nicht mit den moralischen Instanzen. Ich kann, Edmund finde ich charakterlich bedenklich. Eine Fanny ist mir zu wenig willensstark. Mit den allen anderen Figuren, ich habe dir über sehr lange Zeit gesagt, dass Mary Crawford eigentlich für mich die richtige Heldin ist. Natürlich das, was sie am Ende sagt, ist natürlich schon bedenklich und moralisch nicht korrekt, dass es nicht das Schlimme ist, dass sie Ehebruch begangen haben, sondern dass es an die Öffentlichkeit gelangt ist. Aber trotzdem hat eine Mary mehr Charakter, mehr Tiefe als eine Fanny. Weil das habe ich
auch irgendwo also gelesen. Aber das kann ich so nicht unterschreiben.
Findest du nicht?
Nee, also das kann ich so tatsächlich nicht unterschreiben. Ich finde schon, also ich habe tatsächlich mit Fanny viel mehr mitgelitten, als ich es gedacht hätte. Ich habe dieser Figur sehr viel mehr Sympathie und Empathie entgegengebracht, als ich es jetzt wirklich gedacht hätte. Was auch damit zusammenhängt, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, wie schrecklich muss das sein, wenn du die ganze Zeit in dieser Abhängigkeit bist. Also die ganze Zeit wissen, dass du dich eben nicht wehren kannst, dass du springen musst, dass du die ganze Zeit abhängig bist. Und Also das war so eine Situation, die mich doch sehr, wo ich doch sehr dann mit ihr mitgefühlt habe. Mhm. Und bei Mary hatte ich von vornherein das Problem, dass ich sie tendenziell unsympathisch fand, weil die eben immer, weil die nicht über die Sachen nachgedacht hat, die sie gesagt hat. Also die war mir immer zu aufdringlich. Vielleicht kann man das so sagen. Also ich finde es ganz schwierig. Also wirklich überhaupt. Also die Figuren sind halt alle irgendwie, also während ich Fanny doch sympathisch fand, ist aber jetzt auch wirklich kein richtiger Sympathieträger in diesem Buch drinne. Also es ist schon sehr, sehr schwierig. Ja, und es ist dann auch eben schwierig, da irgendwie so einen Anknüpfungspunkt zu finden als Leser. Vor allen Dingen als Leser der heutigen Zeit, glaube ich. Mhm. Ja.
Ja. Ja, durchaus. Und das denkst du, was... Ja. Ja, ich kann jetzt irgendwie auch nichts mehr dazu sagen. Also
ich habe auch überlegt, natürlich gibt es noch viele andere Aspekte in diesem Buch, über die man reden könnte. Wie ist es mit Familie? Wie ist es mit politischen Sachen? Wie ist es mit der Kirche auch? Und wie sieht es aus mit dem ganzen inneren Monolog, den Fanny ja auch führt? Und mit den Beziehungen auch zwischen den Geschwistern und so weiter. Also es gibt ja ganz, ganz viel. Mhm. Und auch Sklavenhandel und was auch immer. Es gibt ja ganz, ganz viel, was in diesem Buch einfach drin ist, über das man reden könnte. Auch noch ganz, ganz viel mehr. Mhm. Aber ich glaube, wir haben eigentlich mehr oder minder gesagt, was wir dazu meinen, oder?
Ja, ich hab's schon gesagt. Da
können wir überhaupt gar nicht auf alles eingehen. Also
das sowieso nicht, aber ich habe das auch schon gesagt. Ich finde halt vieles geht in so einem Grundrauschen über in diesem Buch. Also es ist halt so, ich finde, es ist aus vielerlei Gründen ist das kein guter Roman von ihr. Also ich finde, er funktioniert halt nicht. Und nicht in seinem kompletten Ding, was sie alles machen wollte. Ich meine, der Story-Arc Edward und Fanny ist einfach nicht genug ausreichend und dass die alles andere noch so reinpacken wollte, das verliert teilweise an Bedeutung, weil dann zu viel passiert und es dann einfach irgendwie so nebenbei noch läuft und es hat nicht den Stellenwert, das haben sollte und ja, keine Ahnung, ich habe dieses Buch gehasst. Das war ja auch das zweite Buch, was ich gelesen habe, was mich ja fast von Jane Austen weggebracht hat. Ich habe es ja das erste Mal in zwei Anläufen gemacht und ich habe jetzt quasi nur bis 16. Kapitel gelesen, den Rest habe ich mir vorlesen lassen und dann muss ich übrigens sagen, ganz furchtbar, wenn diejenige halt auch schon quasi, die mir es vorgelesen hat, ich weiß nicht mal, wie die Dame heißt, aber sie hat halt quasi sowohl Henry, auch Mary mit so einem instinktiven, schlechten Unterton gesprochen, also so, diese Bösartigkeit schon, so diese Überheblichkeit reingetan, das ist furchtbar, weil du weißt ja schon das ganze Buch über, dass das keine gute Figur ist. Naja, auf jeden Fall, wo war ich jetzt? Ich hab's gehasst, dieses Buch. Ich bin jetzt aber eher enttäuscht. Einfach, irgendwie ist es einfach nicht, das zündet bei mir nicht, dieses Buch. Ich kann verstehen, ich kann mehr eine Fanny Bryce verstehen. Ich akzeptiere das, was du sagst über Edmund und Fanny. Ich verstehe, dass das dieses moralische Instanz, dass es vielleicht alles ein Versuch war. Aber liebe Jane, wenn du das hörst, oben im Himmel, ich will nicht sagen badly done, aber ich würde sagen, du hattest es schon besser. Du konntest es schon besser und das hat einfach nicht so... Dieses Buch fühlt sich nicht rund an, dieses Buch fühlt sich nicht, ja, nicht richtig. Es ist irgendwie so, ich leide auch nicht mit den Leuten. Also ich kann einfach auch dieses, man sagt, das finde ich auch, weil ich ja selbst schreibe, das ist auch irgendwas, was man sich auch immer wieder wie ein Mantra wiederholt, ist ja quasi, du musst mit diesen Charakteren auch mitleiden können. Ne? Sie müssen also quasi Handlungen machen, die machen etwas in Aktion und das muss immer Konsequenzen haben. Und du musst immer mit ihnen auch mitfühlen können, also es muss, relatable sein, ne? Also du kannst, das ist das Wort, nachvollziehbar.
Dann mitfühlen oder
mitfühlen.
Oder.
Genau, du musst als Schriftsteller musst du machen, dass deine Charaktere so sind, damit du halt mit diesen Figuren leidest, mitfühlst, dass du sie verstehst, selbst wenn sie nicht deinem Charakterbild und deiner Moralvorstellung entsprechen, aber dass du zumindest verstehst, warum sie das tun. Und das tue ich in diesem Buch nicht gut. Also es ist nicht gut genug. Ich kann mit den einzigen sympathischen zwei Figuren, ja, mit Edmund und Fanny, kann ich aus diversen Gründen nicht genug mitfühlen. Und deswegen ist halt dieses Buch dann halt, es verpufft, es ist zu viel weißes Rauschen drin und ja, Schall und Rauch und ja, letztendlich ist es nicht gut. Also es ist halt also langweilig, ist dann der Ausdruck, den man dafür benutzt, auch wenn es vielleicht nicht korrekt ist, weil doch eigentlich viel passiert, aber es ist halt langweilig dann im Sinne von, weil es halt nicht ankommt, ist es langweilig. Nicht, weil nichts passiert, so.
Mir geht es ähnlich wie dir, wobei ich, wie gesagt, eigentlich den Stil, den habe ich eigentlich genossen. Die Geschichte war so ein bisschen aber, und es tut mir auch so ein bisschen leid, dass ich jetzt das Lesen so übers Knie gebrochen habe. Ich glaube, ich hätte viel mehr Spaß am Buch gehabt, hätte ich das doch über 2-3 Wochen gelesen. Meinst oder du? 2 Wochen, also mit ein bisschen mehr Abstand. Denn es war ja dann am Ende nicht so, dass ich mich durch das Buch gequält habe, weil... Ich Buch schlecht fand, sondern, also richtig schlecht oder so, sondern einfach, weil ich dann am Ende so wenig Zeit hatte. Aber, also ich verstehe, was du meinst und ich kann dir da beipflichten. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass es bei mir zumindest sehr viel damit zusammenhängt, dass ich einfach anderes gewohnt bin und auch mit der Zeitperspektive. Ich glaube schon, dass das ein zeitgenössisches Publikum nochmal ganz anders gelesen hat und dass vieles von dem, was mich massiv stört am Buch, tatsächlich auch etwas ist, das damit zu tun hat, dass ich das anders, also dass ich das aus einer anderen zeitlichen Perspektive sehe, dass wir einfach andere Lesegewohnheiten haben und andere Figuren gewöhnt sind. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Aspekt, den ich schwer abschütteln kann bei diesem Buch. Also das ist nicht ausschließlich so, aber ich glaube, das ist auch ein Grund.
Ja. Ja, klar.
Also ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, wir sind beide immer, also wir sind auf jeden Fall dem Buch generell positiver eingestellt, als wir es waren, bevor wir es zum zweiten Mal gelesen haben. Und das ist ja schon mal grundsätzlich eigentlich gut. Ich meine, wer weiß, wenn wir es vielleicht in 20 Jahren nochmal lesen, ist die Perspektive nochmal eine andere. Gott. Man sieht ja dann doch, man entwickelt sich ja und sieht dann Bücher doch irgendwie immer anders. Aber das schwächste Werk und wir hatten, und also wir werden uns, glaube ich, mit dem Wiederlesen des Buches Zeit lassen. Und ich bin dann jetzt aber mal gespannt auf die Adaption, denn wie gesagt, es ist so lange her, dass ich die gesehen habe, dass ich mich da wirklich gar nicht mehr dran erinnere. Das ist fast schon wieder wie Neuschauen. Und da bin ich gespannt, wie die Figuren umsetzen. Also, weil das ist ja dann, wir haben ja recht viel inneren Monolog von Fanny, finde ich, im Buch. Und das ist nicht so einfach umzusetzen in einer Adaption. Also da bin ich wirklich gespannt, wie das jetzt wird. Und wir haben jetzt noch gar nicht drüber geredet, aber welche Adaptionen wollen wir uns denn angucken?
Also es gibt die 1999-Adaption, die ja berühmterweise eine Sexszene beinhaltet. Das lässt sich schon mal sagen. Es gibt die mit Billy Piper und...
genau, an die erinnere ich mich dunkel, ja.
Das sind die zwei, die mir direkt in den Sinn kommen. Gibt es noch welche anderen?
Also vielleicht können wir dann einfach mal die beiden für nächstes Mal nehmen, oder?
Ja, will ich jetzt sagen. Ich glaube mir, ich habe irgendwo gesehen, dass es nochmal wieder eine 80er-Jahre-Verfilmung gibt, aber die haben wir jetzt bisher meistens nicht gemacht. Also die 2000... Also
ich habe da mal reingeguckt. Ja,
die,
genau.
Die 99er ist eine Hollywood-Verfilmung und die 2007er ist ein ITV-Film. Also tatsächlich ist es dann ein Fernsehfilm. Ansonsten ist es nicht noch weiter verfilmt worden. Also ich dachte, es gibt mehr Verfilmungen davon, aber ich glaube, es ist doch nicht so bekannt, der Stoff letztendlich.
Also dann lassen wir euch über Twitter wissen, welche zwei Adaptionen wir uns für nächstes Mal anschauen. Und ganz ehrlich, ich bin wirklich gespannt, was ihr von dem Buch haltet. Also lasst uns das mit den Kommentaren mal wissen. Seid ihr da irgendwie auch so ein bisschen frustriert und sagt, ist wirklich nicht unseres und gar nicht so Austen? Oder, was ich noch viel spannender fände, ist, wenn das vielleicht euer Lieblingsbuch ist oder wenn ihr sagt, mochte ich total gerne, hab total viel Spaß dran gehabt, welcher Aspekt entgeht uns da, der da vielleicht dem Buch noch ein bisschen einen positiven Spin gibt, wo ihr sagt, das ist etwas, was ihr sehr liebt, was hier sehr schön ausgearbeitet ist. Das würde uns wirklich mal interessieren.
Ja, auf jeden Fall. Das, in diesem Sinne müssen wir auch noch Danke sagen. Wir haben noch mal einen Kommentar bekommen wegen Muffins und Cupcakes. Habe ich gelesen, noch nicht beantwortet. Bis gesagt, der Stelle ist, gibt auch nicht mehr so viel zu beantworten, aber diejenige, die es verfasst hast, weiß Bescheid. Wir haben es gelesen, danke. Und wir freuen uns allgemein auf Rückmeldungen. Und zwar könnt ihr uns finden unter
byalady.de, jeweils mit einem Minus dazwischen, also by-a-lady.de.
Das ist unsere Webseite und auf Twitter sind wir @byalady, alles in einem Stück, 1. Und da könnt ihr uns natürlich auch an Twitter und Bescheid sagen. Und wir haben ja auch noch, ihr habt natürlich immer noch die Möglichkeit, uns eine Sprachnachricht zu hinterlassen über die Telefonnummer des Netzwerks.
Ja, das wäre doch auch mal lustig. Also dann würden wir euch auch einspielen, wenn ihr das gerne wollt. Und einfach Nachricht auf dem AB hinterlassen und
Wir wissen die Telefonnummer nicht auswendig. Ich würde mal sagen, wir hinterlassen sie.
Doch, wir wissen die Nummer schon, aber was bringt es jetzt, wenn ich die euch jetzt sage? Weil ihr sitzt bestimmt nicht mit einem Block und Papier daneben und schreibt.
Was?
Geht doch, auf doch. Unsere Homepage oder auf unseren Twitter-Account, da ist sie auch in der Biografie mit drinne. Oder schreibt mich von mir aus auch direkt an. Ansonsten könnt ihr uns auch noch eine E-Mail schicken, nämlich an
info@byalady. Also auch mit by-a-lady.de. In diesem Sinne, man hört sich das nächste Mal dann wieder mit Mansfield Park, aber mit den Verfilmungen. Bis dahin, macht's gut, tschüss!